Ach, ich würde hier mal wieder gerne mit Apfelkern und Markus zusammen eine Sendung aufnehmen.
Das ist eine unmögliche Mission.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 185 der Brüllaffen-Couch. Und keine Mission ist für uns unmöglich. Deswegen neben mir auf der Couch Apfelkern.
Hallo Spritti. Und neben mir und Spritti drängelt sich auf der Couch Markus.
Hallo. Yeah, yeah, yeah. Was geht, was geht? Alle drei wieder zusammen. Sehr schön. Das hatten wir schon lang nicht mehr.
Stimmt.
Gab es irgendwelches Feedback?
Nein, nicht, dass ich wüsste.
Oh doch, es gab, natürlich gab es Feedback. Was frage ich überhaupt? Ich habe es ja selbst bekommen.
Ach so.
ein Vorschlag, mit wem ich einen Rasierpodcast machen soll. Ich soll mit Holger zusammen einen Rasierpodcast machen. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wer das geschrieben hat.
Ihr wollt die Müllaffen-Couch Rasiert-Aufnahmen machen?
Finde ich
nicht gut.
Von Deppenklatsche. Ja.
Ja, wäre mal interessant.
Es gab Feedback von meinen 7 Drachen, mit denen ich nach Westeros gezogen bin.
Ja.
Die fanden eure Sendung nämlich echt ziemlich gut. Auch, dass ihr ein bisschen über das Rasieren gesprochen habt, fanden die ganz interessant, aber deprimierend, weil Drachen haben ja nicht so viel Bart.
Oh.
Naja, ja. Um uns dann irgendwie ein bisschen aufzumuntern, waren wir ja in der Spielhölle, in der japanischen Pachinka, haben all unser Geld verzockt. Tatsächlich haben die auch Drachenschuppen da genommen als Bezahlungsmittel. Die Japaner glauben anscheinend, dass das irgendwas bringt, so von wegen Erektionsstörungen, nimm ein bisschen Drachenschuppe. Aber als die Drachen dann genug davon hatten, dass man ihnen die Schuppen mal abreißt, sind wir halt zurückgereist ins Jahr 1984, so von wegen kleiner Neuanfang, um den Aufstand der Roboter zu verhindern. Hat geklappt und deshalb bin ich zurück, weil die Technologie da, naja, ehrlich gesagt ist das nicht der Burner.
Und wir haben davon nichts mitbekommen, weil du hast es ja verhindert.
Ja, es ist immer so undankbar, ehrlich. Aber irgendwer muss es ja machen.
Da hast recht und ich sage dann einfach mal im Namen der gesamten Menschheit vielen Dank.
Gerne.
Jetzt können wir den Planeten wieder selbst ruinieren. ich wollte nur gerade was sagen, weil ich das total cool fand. Ich habe auf eBay ein Rasiermesser ersteigert. Also nicht nur eins, ich habe einige ersteigert. Aber das eine war besonders, weil normalerweise steht in der Regel steht ein Logo drauf oder steht der Name und der Ort des Herstellers. Also einige sind bekannter, das kann man relativ leicht zuordnen. Und ich hatte halt nur eins, das war markiert mit Aubril, also Aubril, und dann 139 Palais Royal. Und dann habe ich ein bisschen darüber recherchiert und dann rausgefunden, also erstmal deutet sich ja an, dass es möglicherweise aus Frankreich oder Belgien oder so kommt. Das Aubril war Joseph Aubril und der war ein französischer Messerschmied, aber auch Friseur und Erfinder. Also der hat auch so Sachen wie so Haarwasser erfunden und so eine Schleifpaste erfunden, eine Form davon. Und er hat von 1815 bis 1850 gearbeitet. Und im Palais Royal. Palais Royal ist ein, sagt ja der Name schon, königlicher Palast in Paris. Und nach der Französischen Revolution wurde er dann auch noch erweitert um so Geschäfte und Galerien und sowas, also wie so ein Einkaufszentrum. Und das Rotlichtviertel ist da auch entstanden. Zu der Zeit das bekannteste Rotlichtviertel, wahrscheinlich in ganz Europa, weil da die schönsten Frauen angeblich sich angeboten haben. Deswegen wurde das dieser Abschnitt, wo die standen, dann auch genannt Seufzerallee. Weil die Männer dann nur gesäuft haben. Ja. Ich fand es halt nur einfach cool.
Irgendwie höre ich Spritti doppelt.
Ich höre mich auch.
Was ist da los?
Mehrfach. Auf jeden Fall fand ich das einfach cool, weil, wenn man überlegt, ne, 1850 ist der in Rente gegangen oder gestorben oder was weiß ich. Das heißt, das Messer ist über 150 Jahre alt.
Krass. Wow. Und das hast du jetzt. Ich hoffe, du rasierst dich in Zukunft mit keinem anderen Messer mehr. Bist jetzt monogam. Mit deinem historisch wertvollen Messer.
Ja, das ist halt schon geil, wenn du so Dinger hast und die, ja, und die kannst du immer noch nutzen. 150 oder noch mehr alt. Also ich meine, der hat, im Prinzip könnte es 200 Jahre alt sein. Der, wenn der 1815 angefangen hat. Das ist halt schon geil, was so ein Ding und dann alles erlebt hat.
Ja.
Also du musst es immer schleifen und ansonsten kannst du es benutzen wie einen normalen Rasierer, auch so für, keine Ahnung, meinetwegen Beine, du vielleicht nicht.
Ja. Ja. Beine und sagen wir mal, es gibt Körperregionen, wo ich vielleicht nicht unbedingt dran gehen will. Aber
Schatz, wolltest du Kinder? Ich habe gerade eine Vasektomie vollzogen.
Ja, aber ansonsten, ja, klar. Du, also man muss das, man zieht das halt jedes Mal vom Rasieren auf Leder ab. Also zieht es so ein paar Mal hin und her auf einem Lederriemen. Da wird der Grat aufgerichtet, damit das Messer dann auch richtig scharf ist. Und dann kannst du das benutzen und so alle, je nachdem wie oft man es benutzt und so weiter, so zwischen allen 3 und 6 Monaten muss es dann auf Steine wieder ein bisschen nachgeschärft werden. Und dann kannst du das im Prinzip immer wieder benutzen.
Ich habe ja irgendwann schon mal festgestellt, diese Rasiermesser sind die Menstruationstassen unter den Rasier. Möglichkeiten. Ja, ja. Ich glaube, ich brauche auch sowas. Aber eins reicht. Also.
Ja. Was ich gerne noch bräuchte, wäre, ich weiß nicht, habt ihr das gehört, das neue Auto Elio Motors?
Nee, hatte ich noch nicht gehört.
Die haben ein Crowdfunding-Projekt gemacht auf Kickstarter oder irgendwie sowas für 25 Millionen Dollar. Und haben das auch erreicht, vor ihrem Ziel und sind sogar, glaube ich, noch drüber hinaus. Und das ist ein Auto, so wie ich das sehe, ist es wohl ein Einsitzer. Und mit 3 Reifen, also hinten ist nur einer und vorne die beiden stehen ein bisschen weiter raus. Aber es ist insgesamt ein schmales Auto, was wohl zumindest in den USA auch als Motorrad zählt. Und das verbraucht total wenig. Es verbraucht auf der Autobahn 2,8 Liter auf 100 Kilometern. Oh. Er hat einen 30-Liter-Tank, mit dem es über 1000 Kilometer fahren kann.
Krass.
Unter optimalen Bedingungen. Was halt schon sehr geil ist. Und soll 6.800 Dollar kosten. Also ungefähr 5.000 Euro.
Geil.
Und das ist schon cool irgendwie.
Ist es das hier im Hintergrund gerade?
Ja, das ist hier, glaube ich.
Na, Spritti hat doch immer so einen Spieler, von daher.
Ja. Und wenn man dann denkt, okay, irgendwas funktioniert hier da nicht. Es heißt sogar, es sind 1 und 1. Was ist denn ein 1 und 1-Sitzer? Sind es dann 2 Leute? Vorne 2 einen, hinten einer?
Würde ich schätzen, oder?
Nee, 2 nebeneinander können es nicht sein, dafür ist es zu schmal.
Da vorne einer hinten wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, ja. Wie so im Flugzeug. kann 160
Feeling.
Kann 160 km/h fahren und soll von 0 auf 100 in unter 10 Sekunden beschleunigen. Also ist dann jetzt auch nicht total lahm oder sowas. Mein erstes Auto war ein Ford Ka, der hat keine 160 km/h geschafft.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich fand das insgesamt faszinierend und auch, dass das so gut angekommen ist.
Ja, klar.
Weil 25 Millionen ist ja auch schon happig, ne?
Ja. Ja, gerade auch so eine Crowdfunding-Kampagne. Bei so einem Auto ist man da ja vielleicht auch etwas konservativer, als wenn man jetzt irgendwie so ein Gadget für 80 Euro oder so bestellt.
Ja.
Ne?
Bei einem Auto hast du ja auch höhere Ansprüche, weißt du, darin willst du fahren und sicher sein. Wenn ich jetzt irgendwie eine billige, keine Ahnung, Trekkinghose mit Multifunktion da unterstütze, dann ist es nicht so wichtig, ob die jetzt toll ist oder nicht.
Es sieht halt etwas ungewohnt aus und so, ne, so ein Dreirad quasi, aber irgendwie hat es auch was. Und ich weiß nicht.
Hast du einen Link mit dabei?
Wenn nicht, dann baue ich noch einen rein. Aber ich glaube, ich habe einen.
Ja. Ja, sieht ja echt ganz lustig aus. Ich frage mich nur, ob ich da so mit der großen Körpergröße auch ausreichend Platz drin finden würde, aber.
Da macht man dir so ein paar Löcher an die Seite und wenn du dich gerade beschleunigst, kannst du die Füße raushalten.
so wie bei Familie Feuerstein.
Ja,
genau. Ja,
gut, wenn du halt irgendwas Größeres willst, dann wäre vielleicht eher ein Fernbus was für dich.
Ja, genau. Den habe ich ja getestet auch.
Da kannst du die Füße dann wenigstens ausstrecken, oder?
Naja, obwohl. Seid ihr schon mal Fernbus gefahren zufällig, einer von euch?
Ja, mehrfach.
Mehrfach?
Okay. Also nicht, ich bin schon in die Ferne mit dem Bus gefahren, durch ganz Deutschland und auch ins Ausland, ja, aber nie im kommerziellen Bus.
Ja, die sprießen ja irgendwie gerade so aus dem Boden. Die Fernbusunternehmen, habe ich so das Gefühl, die gibt's aber teilweise auch schon etwas länger. Und einige schließen sich mittlerweile, glaube ich, auch zusammen.
Ich habe gehört, irgendwie, dass Flixbus. Ja, und ja, dass irgendwelche auch schon wieder schließen, weil das irgendwie gar nicht so läuft. Zum Beispiel bei der Bahn, das Bahn-Tochterunternehmen.
Ach so, das weiß ich jetzt nicht.
Ja. Habe ich nur letztens im Radio durch Zufall so nebenher gehört.
Ich glaube, das ist auch ein harter Preiskampf einfach.
Ja.
Ja,
ja, ich bin jetzt, ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil mich das interessiert hat, weil die teilweise richtig heftige Angebote haben, wo ich gar nicht verstehe, wie die das überhaupt finanzieren können. Das kann nur irgendwie als Werbeaktion dienen, wo dann irgendwie eine Fahrt irgendwie unter 10 Euro kostet, eine ziemlich lange Strecke. Und ich habe es jetzt einfach mal über eine kürzere Strecke versucht, um zu gucken, wie mir das so gefällt. Also so 150 Kilometer, habe also nicht die komplette Strecke genommen, die jetzt von Münster nach München gewesen wäre, sondern eine etwas kürzere und bin vorher ausgestiegen und auch am gleichen Tag wieder zurückgefahren. Einfach nur, um zu gucken, ob, wenn ich mal irgendwo hin wollte, ob dann auch ein Fernbus für mich eine Alternative zur Bahn wäre. Und weil ich sowieso mal dahin wollte. Und ja, ich muss eigentlich sagen, der Fernbus an sich hatte bisher die größte Beinfreiheit, die ich bisher im Bus hatte. Also ich, meine Beine haben natürlich trotzdem noch so eben den Vordersitz gestreift. Nicht einfach daran, dass ich relativ groß bin, aber es war trotzdem okay zu sitzen, sag ich mal. Aber so die ganze Atmosphäre und so fand ich dann doch schon etwas nerviger und stressiger als im Zug zum Beispiel. Zum einen am Anfang, als ich also auf der Hinfahrt war es so, dass ich hinter den Busfahrern saß und das waren irgendwie so ja etwas merkwürdige, ja was heißt, zuerst schienen sie ganz sympathisch und so und dann waren sie halt an einer Haltestelle und dann rannte dann noch eine etwas beleibtere Frau vor dem Bus her und fragte so der eine Busfahrer zum anderen, möchte die noch bei uns mit? Und dann sagte der andere, ja, sowas Fettes nimm mal hier nicht mit. Und ich meine, sowas kann man sagen, aber dann ist man halt ein Arschloch, ne? Und vor allem nicht so vor den Kunden, finde ich, oder vor den Leuten, die da mit drin sitzen.
Die eventuell und, selber nicht schmal sind und das dann hören und sich so ja, aufgehoben fühlen.
Ja, genau. Und ja, und so an sich vom Komfort her, man sitzt, glaube ich, ein ganz klein bisschen enger am Sitznachbar als im Zug, war zumindest bei mir jetzt so. Und es ist natürlich so, dass man im Zug, der Gang in der Mitte ist natürlich noch breiter. Es liegt natürlich einfach daran, dass man Busse wahrscheinlich nicht ganz so breit bauen kann. Wenn man dann zum Beispiel auf Toilette möchte, die ich jetzt allerdings nicht ausprobiert habe, kann ich also nicht von berichten, muss man sich so an allen vorbeiquetschen und das ist schon etwas nervig für alle Beteiligten, habe ich so das Gefühl. Also nervig als jetzt zum Beispiel im Zug, wo man einfach so durch die Gegend laufen kann.
Mal kurz zum Ablauf.
Ja.
Hält er dann wie so ein Zug in allen möglichen Städten? Also wo
ja,
er dann
aber in relativ wenigen. Also das ist irgendwie so auf so einer 600-700 Kilometer Strecke sind das vielleicht, ich glaube, das, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 8 oder 9 oder so, ne? Oder vielleicht noch weniger sogar.
Also die Strecken sind zum Beispiel so, er fährt von Leipzig nach Berlin nach Greifswald.
Ja.
So, die 3 Haltestellen.
Und ja, und dann gibt's natürlich auch das Angebot, dass man sich da Getränke holen kann, die man aber beim Fahrer abholen muss. Und die Fahrer sind auf längeren Strecken meistens zu zweit, sodass man da schon den, der gerade nicht fährt, wenn er nicht gerade schläft, ansprechen kann und sich da was kaufen kann. Ist aber alles irgendwie unbequemer, als würde man jetzt in ein Bordrestaurant gehen. Da gab's zum Beispiel auch einen Kaffeeautomat. Und sowas, das geht alles wohl, aber irgendwie alles man fühlt sich immer so ein bisschen, als würde man die anderen belästigen, wenn man jetzt nach vorne zum Fahrer gehen würde und sich was zu trinken holt oder nach hinten irgendwie sich einen Kaffee macht, weil man dann immer wieder durch muss und alle müssen so ein bisschen aufpassen, dass man vorbeikommt und sowas.
Die Bordtoilette ist auch tierisch unangenehm, oder? Vor allen Dingen für jemanden wie dich dann wahrscheinlich.
Ja, aber vermutlich. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil das wollte ich mir dann irgendwie nicht antun. Ja. Hätte ich aber eigentlich mal rein interessehalber machen müssen. Und jetzt kommt aber eigentlich das, was ich am nervigsten finde, ist, bei der Hinstrecke startete der Bus halt hier in Münster und dann war der dementsprechend natürlich auch pünktlich. Und bei der Rückstrecke ist es dann so gewesen, dass der von München fährt nach Münster und auf der Strecke von München nach Münster ist es schon recht wahrscheinlich, dass es da mal Staus gibt, wofür die Fahrer ja auch nicht unbedingt was können, aber ja, wo es dann auf einmal, ich hatte mich dann so angemeldet, dass ich über Verspätung informiert werde per SMS, dann hieß es irgendwie, ja, der Bus kommt eine halbe Stunde zu spät, ja, der Bus kommt eine Stunde zu spät, ja, der Bus kommt eine Dreiviertelstunde zu spät, ja, der Bus kommt anderthalb Stunden zu spät, kriegt er am laufenden Bande SMS mit aktualisierten Zeiten und irgendwas und das fand ich doch irgendwie echt extrem störend. Und dann habe ich dann noch bei der Hotline angerufen, weil ich war ja zum ersten Mal Fernbus Kunde und habe gefragt, wie sehr ich mich dann auf diese Verspätungszeiten verlassen kann. Und dann meinte die tatsächlich am Telefon so zu mir, nein, Sie müssen schon, auch wenn anderthalb Stunden Verspätung ist, zum normalen Abfahrtszeitpunkt an der Haltestelle stehen und dann auf den Bus warten, weil es könnte ja sein, dass da irgendwie ein Fehler im System ist oder aber der Fahrer kann die Verspätung wieder einholen. Dann sollte ich da also da, wo man, wo es wenig oder fast gar keine Sitzmöglichkeiten gab, über eine Stunde an der blöden Haltestelle stehen, das fand ich schon ein bisschen doof.
Hm. Und dafür zahlst du halt deutlich weniger für ein Fahrzeug, was nicht auf Schienen und damit verkehrsabhängig unterwegs ist.
Ja. Hat dir dann aber auch zur Folge, dass, ich weiß nicht, war das jetzt privater Vergnügungstermin oder was Geschäftliches, also wo du zu einer bestimmten Zeit wo sein
musstest? Nee, das war einfach privat mal eine Stadt angucken.
Dann ist das ja, ne, also dann ist das ja okay. Aber ansonsten bist du dann mit der Bahn vielleicht doch eher aufgehoben, weil da kann man schon mehr vorhersehen. Ja. Oder zur Not einen anderen Zug oder einen früheren oder späteren oder irgendwie sowas nehmen. Da hat man ein bisschen mehr Planungssicherheit.
Ja, und das Problem bei dem war ja zum Beispiel auch nur, dass es halt nur eine Verbindung gibt, ne? Wenn du als auf irgendeinem Grund entweder diese Verspätungszeiten unzuverlässig sind oder du verspätest dich wirklich, dann sitzt du da halt erstmal fest und im Zweifelsfall gibt es auch schlechte Anbindung mit der Bahn, je nachdem, wo der Bus langfährt. Und dann kannst du dir entweder ein Hotelzimmer holen auf deine Kosten oder gucken, wie du sonst irgendwie wieder nach Hause kommst. Und bei der Bahn wäre es halt jederzeit möglich, wenn du halt eine verpasst, wenn du jetzt nicht gerade diese Sparangebote hast, dass du halt einfach einen Zug später dir nimmst, ne?
Also, was mich noch interessiert, die sagen doch auch immer, wir haben an WLAN an Bord kostenloses WLAN.
Ja.
Hast du das versucht?
Das funktioniert? Hat 1A geklappt. Also ich habe noch vorher recherchiert, die haben wohl in jedem Bus zwei LTE-Module irgendwie eingebaut und ich habe das die ganze Zeit ziemlich aktiv genutzt, um YouTube zu gucken und um Podcast zu laden und das war richtig flott, schnell, das war richtig gut, ja.
Was? Also ich bin bis jetzt die Strecken gefahren, Berlin-Leipzig, Berlin-Hamburg und das WLAN war immer so mies. Aber zwischen Berlin und Hamburg ist auch Mobilfunk mies.
Ja, okay, dann wird das daran wohl liegen. Ja, und dann noch, um das jetzt zu vervollständigen, ich möchte deswegen jetzt auch nicht unbedingt den Anbieter nennen, wird man vielleicht herausfinden, wenn man die Städte und so weiter, aber gibt es auch noch andere Anbieter. Aber dann war das auf Rückfahrt so und ich hoffe, man unterstellt mir jetzt nicht irgendwie Rechtsextremismus oder so, aber dass ein Fahrer von denen nicht über seine Busanlage, sondern über sein Mobiltelefon so vermutlich türkischsprachige Musik gehört hat, die man vielleicht in Moscheen hört oder so, aber dann nonstop über anderthalb Stunden oder so lief das Ding und das nervte mich so, weil es ist nicht so, dass ich irgendwie türkischsprachige Musik schlecht finde. Ich habe auch schon mal selbst so ein paar Titel früher, die mir gefallen haben von Selim Sessler und sowas, aber diese Gotteshaus Musik, die mich genauso im katholischen oder evangelischen Kontext genervt hätte, das war doch ein bisschen zu viel von mir, da vorne immer Allah zu hören und so.
Hast du ihm gesagt?
Nee, also ich habe mich nicht getraut. Und es waren auch ein paar, also einige Reihen vor mir, weiß ich nicht, hätte dann auch nach vorne gehen müssen, so, Entschuldigung, das nervt mich oder so. Und ich hatte ja auch nur im Vergleich zu den anderen eine kürzere Strecke. Ich weiß nicht, wie lange der Fahrer das schon so gemacht hat. Aber habe ich mich im Nachhinein auch aufgeregt, dass ich da nicht den Mut aufgebracht habe, zu sagen, können Sie das bitte ausschalten oder so. Weil der Fahrer an sich, von den Durchsagen und so, die er gemacht hatte, schien super freundlich zu sein. Aber das mit der Musik hat mich richtig genervt.
Ich kann dich total verstehen. Ich wäre da auch nicht nach vorne gegangen, wenn es nicht genervt hätte. Einfach so, okay, das ist halt seine persönliche Freiheit, das zu hören. Und ja, es stört mich, aber damit muss ich dann halt klarkommen und das wäre.
Weiß ich nicht. Ist das seine persönliche Freiheit, dass er das darf?
Keine Ahnung. Wenn der andere belästigt, ist nicht toll. Aber ich hätte ihm auch nichts gesagt, so von wegen.
Ich habe mich die ganze Zeit. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das denn jetzt tatsächlich was anderes ist, als würde er jetzt die ganze Zeit eins live oder irgendein anderes Lokalradio hören, was halt immer so bei Bussen läuft oder so. Aber das war doch schon irgendwie eine relativ spezielle Musik und ich hätte mich vermutlich genauso aufgeregt, wenn der jetzt die ganze Zeit deutschsprachigen Hip-Hop gehört hätte oder so durchgehend, ne? Also es kam einfach auf die einseitige Musik an, die halt auch so speziell auf seinen Geschmack zugeschnitten war,
dass mich also das genervt hat. Also es war einfach nicht dein Geschmack.
Genau.
Deswegen hat's genervt.
Und ich meine mich jetzt so ein bisschen erklären zu müssen, weil es halt diese Musik im islamischen Kontext war, aber ich hoffe, ihr versteht's.
Ja,
und deswegen fand ich das an sich also etwas anstrengender als mit der Bahn zu fahren, aber dafür bekommt man halt extrem krasse Preise und wenn man sich darauf einlassen kann und auch ein bisschen enger mit den Mitfahrenden kuscheln will, dann ist das schon okay.
Ich finde, in der Bahn kann man noch mehr machen, also wenn man dann auf längeren Strecken im Abteil sitzt, da hat man halt wirklich Platz zum, weiß ich nicht, Schmieren seiner Brote, Lesen, Laptop auspacken, arbeiten und das ist im Fernbus einfach nicht drin.
Ja.
Ja. Ja, was ist denn in den Einkaufswagen drin? Nee, das war keine gute Überleitung.
Melonen, weil es so heiß ist.
Ja, ich habe letztens ein YouTube-Video gesehen. Ich habe einen neuen Kanal.
Wow!
Ja. Kennt ihr YouTube?
Special! Nee, wie buchstabiert man das? Kannst du mal ganz kurz?
U. Ach nee, Y. Y-O-U-P-O-M, Moment. Y-O-U-P-O-M.
Nee, hab ich noch nicht gehört, du.
Habe ich einen neuen Kanal abonniert, nennt sich Wanted Adventure, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht Werbung für machen, ist halt einfach eine Amerikanerin, die zuerst in Tschechien gelebt hat und jetzt in Deutschland lebt und dort, glaube ich, einen Deutschen geheiratet hat und jetzt so erzählt von den Unterschieden zwischen Amerika, Deutschland und deutsche Eigenheiten und sowas, fand ich irgendwie ganz interessant, was sie macht. Und jetzt hatte sie letztens ein Video veröffentlicht, was heißt Why I Suck at Grocery Shopping in Germany. Und da hat sie halt so die Unterschiede zwischen dem amerikanischen Einkaufen und dem deutschen Einkaufen geschildert und so gesagt, dass jetzt in den Staaten irgendwie die Kassierer so in ihrem eigenen, eher langsamen Tempo die Artikel drüber ziehen. Meistens stehen noch irgendwie hinter den Kassen Helfer, die helfen, das in den Taschen einzupacken und die Kassierer bedienen auch, glaube ich, nicht den nächsten Kunden, bevor der jetzige sozusagen, der aktuelle, alles eingepackt hat. Und dann sagte sie so ein bisschen, dass sie in Deutschland da überhaupt nicht drauf klarkommen, dass die Kassiererinnen da irgendwie einen geheimen Contest haben oder so. und dass sie schon alles ganz schnell nur noch in ihren Wagen packt und um es nachher irgendwo an der Seite dann einzuräumen, um nicht dann schon die Waren vom nächsten Kunden irgendwie bei sich mit drin liegen zu haben und so, ne? Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich, es ist zwar die deutsche Effizienz und wir sind alle schneller und Kosten einsparen und so, aber in dem Fall finde ich irgendwie die amerikanische Herangehensweise, glaube ich, ein bisschen besser. So, warum ist da immer so viel Stress verbunden mit Einkaufen? Das soll doch eigentlich auch vielleicht ein angenehmes Erlebnis sein, oder?
Ich kann es total nachvollziehen. Ich war heute einkaufen, ich habe eine Melone gekauft, wie schon gesagt. Und die wurde mir dann so entgegengekugelt, so, ich hab's geschenkt. Nimm!
Ja.
Ja. Aber andererseits, stell dir mal vor, du bist hinter einem also Großelternpaar, naja, so Seniorenpaar mit Großeinkauf und
ja,
die werden nicht fertig und die Kassiererin packt es denen noch ein und du denkst, oh, ich habe noch einen Termin, ich muss zur Podcast-Aufnahme. Und was ist die einzige Kasse, die offen ist? Du wirst auch irre. Du wirst sagen, jetzt das deutsche Kassiersystem, ne?
Ja, obwohl das könnte ja auch wieder, obwohl das wäre dann auch mit mehr Personal verbunden, bei den Discountern in Deutschland ist es ja oft so, dass die nur, je nach Größe, aber bei den meisten glaube ich nur immer eine Kasse auf ist und wenn die Stange mal ganz lang wird, dann öffnen sie die zweite und so weiter. Und in vielen amerikanischen Superstores ist das ja irgendwie so ein bisschen eher wie bei Real, glaube ich, bei uns in Deutschland, wo es dann so sehr viele Kassen gibt und man sich auf denen verteilen kann, ne? Da ist das dann vielleicht schon nicht mehr ganz so wichtig, ob es da eine langsame Oma gibt oder so.
Ich war noch nie bei Real. Geständnis der Sendung.
Was?
Krass. Nee, bei uns gibt's, also irgendwie ist kein Real da, also kann ich nicht hin.
Hier gibt's nichts anderes.
Hier gibt's also nichts was, anderes. Oh mein Gott, das tut mir leid.
Also was große Supermärkte angeht.
Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich dann auch gemerkt, dass häufig, wenn ich einkaufen gehe und vielleicht auch mal plane, irgendwie so einen Wocheneinkauf oder vielleicht sogar irgendwie ein bisschen mehr für 2 Wochen schon Sachen, die sich länger haltbar sind oder so und ich dann, wie die das dann darüber werfen und ich alles immer hektisch ohne Ende und kriege schon einen roten Kopf und dann, ja, Karte oder Bar schon noch gar nicht alles eingepackt. Ja, das ist schon relativ stressig hier in Deutschland, da muss ich ihr zustimmen.
Ja, ich habe es ja eher, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen, eher beim Aufspann legen, ja, wo ich dann in Panik verfalle. Als danach, da bin ich auch schnell dabei. Ich habe dann immer schon eine Tasche im Wagen und räume das direkt in die Tasche und alles. Das geht in der Regel.
Ich sortiere mir das halt auch immer vor, sodass ich die schweren Sachen vorne habe und die einpacken kann und alles, was so zermatscht, meinetwegen Joghurt oder so, kommt dann zum Schluss aufs Band.
Also da hatte ich auch nie so Panik. Ich meine, die soll dann halt mal zu Aldi gehen, ne? Wo die dann Kassierer teilweise in deinen Wagen einräumen, weil du zu langsam bist. Oder noch besser, Aldi vor ein paar Jahren, als sie noch keine Scanner hatten. Das war ja dann richtig geil.
Ja, als sie noch keine Scanner hatten.
Na, da haben die alles manuell. Die ganzen Preise mussten sie auswendig können. Und haben es alle per Hand dann eingetippt, die Preise von dem, was auf dem Band war.
Oh Gott.
Ich glaube, die haben sogar...
Und
haben die,
in einer das Geschwindigkeit, das war halt doppelt bis dreifach so schnell von den Scannerkassen.
Kann das sein, dass die sogar die ganzen so eine Art Ehrennummern im Kopf hatten, anstatt die Preise? Dass die da immer ganz viele Nummern nacheinander eingegeben haben?
Ja, ja.
Nee, die haben die Preise eingegeben.
Ja?
Die Ehrennummer, so schnell wäre das nicht. Die kannst du auch nicht auswendig können.
Nee, okay.
Na. Stimmt.
Aber wundert mich so ein bisschen, weil dann hätte man ja irgendwie besser zählen können oder so, wie viel verkauft worden wäre, wenn man eine Nummer für hätte.
Ja, deswegen haben sie ja dann später die Scanner eingeführt.
Ja.
Ja, aber es ist wirklich pack ein oder stirb.
Also. ja. Aber ich habe das nie jetzt. Aber klar, wenn man es anders gewohnt ist.
Ja, ich finde übrigens, ich hab irgendwie 2, 3 von diesen, ich bin Ausländer und lebe jetzt in Deutschland oder so, ich bin nach Deutschland eingewandert oder so, Kanälen abonniert. Und ich finde das irgendwie super interessant, wie die so Deutschland wahrnehmen, weil einiges von dem kriege ich selber auch gar nicht so mit oder, oh, das ist ja interessant oder da könnte man vielleicht auch mal hingehen oder so. Ist irgendwie schon cool.
Ich habe im Moment keinen von denen abonniert, aber ich schaue die Videos manchmal ganz gerne in so YouTube-Marathons. Weißt du, wenn du dich von einem YouTube-Video zum nächsten klickst und dann schaue ich sowas. Ist irgendwie, keine Ahnung. Ich hatte auch irgendeinen Ami, der mit seiner Familie hierher gezogen ist und der war, als der hergezogen ist, 16 oder 17, was dann auch ganz halt so interessant war, ne? Aus den Augen von einem Jugendlichen, sieht ja alles nochmal anders aus.
Ja.
Und der hat dann auch irgendwann mal erzählt, dass halt seine meisten Follower werden halt Deutsche.
Ja.
Keine Amis. Weil, klar, also wir schauen wohl gerne drauf, wie andere uns sehen.
Ich glaube, das könnte sogar dieser Sam Walton sein, den ich auch abonniert habe.
Der, wo der Vater ein Priester ist,
irgendwo
bei Stuttgart da unten. Ja,
genau.
Ja. Gott, die YouTube-Welt ist klein. YouTube.
Ja, der Channel, den Spritti gerade gesagt hat, der heißt Sam Walton Man.
Ja.
Ja. Aber ich glaube, man muss nicht mal so weit schauen. Eine Kommilitonin aus Mecklenburg-Vorpommern meint auch, ich gehe hier bei Rot über die Straße, als wenn die Ampel rot ist so. Wow.
Ja. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht gesagt hättest, ihr habt Ampeln hier?
Sag mal, warum stehen bei euch eigentlich keine Kühe auf der Straße?
Jetzt haben wir unsere Hörer aus Mecklenburg-Vorpommern verloren. Alle
ich
zwei.
Das ist total schön und ich mag Ostsee. Mhm.
Ja, es ist bestimmt schön.
Die Seenplatte. Polen.
Wollte auch schon mal gerne hin. Weiter. Nächstes Thema. Nicht so schön. Liberia. Wir sind ja der offizielle Ebola-Podcast.
Genau.
Ja. Wir hatten ja mal gemeldet, dass Ebola offiziell vorbei ist in Liberia. Genau. Jetzt müssen wir die traurige Nachricht überbringen. Vorbei ist vorbei. Auch wenn die Impfung super gut funktioniert, es gab einen Fall, wo man bei einer Leiche festgestellt hat, dass Ebola-Viren vorhanden waren und damit ist es ja für die nächsten 42 Tage, inzwischen sind es weniger, offiziell nicht mehr Ebola-frei. Oh. Aber es gibt ja die Impfung, die super funktioniert. Und das heißt ja nicht, dass jetzt jemand akut infiziert ist, aber man weiß es halt nicht. Man hat das nochmal bei einem Toten gefunden.
Ich weiß jetzt noch nicht, ob es dasselbe ist oder eine andere Form der Impfung, aber in Guinea hat man einen Test durchgeführt, der 100%igen Schutz vor Ebola dabei rausgekommen ist. Also ist jetzt gerade veröffentlicht worden vor ein paar Tagen in irgendeiner, also das Ergebnis in der Zeitschrift. Das heißt, das kann irgendwann demnächst möglicherweise in Produktion gehen. Was irgendwie die sogenannte Ringstrategie verfolgt, wenn ich das richtig verstanden habe, das es stammt aus der Zeit, als man gegen Smallpox, was ist denn Smallpox nochmal, Pocken oder sowas, ne?
Windpocken?
Irgendwie sowas, vorgegangen ist, wo alle, mit denen der infiziert ist, Kontakt hat, also quasi der Ring um ihn drum geimpft wird. Ja, und da haben sie in Guinea jetzt Tests durchgeführt und das war alles erfolgreich. Aha. Also
ich
alle
weiß, was. Smallpox sind Pocken.
Pocken,
also die richtigen.
Ja. Von allen 2014 Leuten, die das die Impfung direkt bekommen haben, hat keiner Ebola entwickelt. Also keine ist Ebola nicht ausgebrochen, nicht Dingsbums. Ja, wollte ich auch mal erwähnen. Und dann, weil wir ja gerade bei Impfungen waren, ein krasser Fall, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, in Florida, also Frau und Mann haben ein Kind gehabt, waren aber nicht verheiratet, haben sich getrennt, es gab Sorgerechtsstreit, 50-50, eine Woche bei Vater, Woche bei Mutter, ein Kind war ein Jahr alt und dann haben sie diskutiert, Vater hat gesagt, ja, zwei Jahre war es, glaube ich, alt. Ich möchte es in die Vorschule tun und auch impfen lassen. Und sie hat gesagt, nicht in die Vorschule, ich will sie daheim unterrichten und soll nicht geimpft werden. Und dann hat sie kurzerhand ihr eigenes Kind entführt. Also sie hat mit einem anderen Mann zusammengelebt, hat einen Abschiedsbrief geschrieben und ist verschwunden, untergetaucht. Hat ihre eigene Tochter entführt. Weil sie sollte nicht in die Schule gehen, damit sie die Neger-Geschichte nicht lernt, sondern halt über die konföderierten Staaten und so, also die wichtigen Sachen lernt. Und also, dass sie nicht Gehirn gewaschen wird und nicht vergiftet wird. Und sie selbst, sie ist die Mutter und sie kann dann bestimmen über ihr Kind.
Ja.
Ist dann jetzt aber vor kurzem gefunden worden und verhaftet worden. Und
ja.
Ja, habe ich nur gedacht, das ist dann schon sehr krass. Dein ganzes Leben aufgeben, nur damit dein Kind nicht geimpft wird und in die Schule kommt.
Ja.
Ja.
Schon ziemlich strange. Wenn es dir halt so wichtig ist.
Ja. Jetzt muss das arme Kind Negergeschichte lernen.
Gott.
Schlimm. Schlimm. Und dann wird noch die konföderierte Flagge abgehängt. Das ist schlimm. Was für eine Welt, wir mittlerweile leben. Am Ende wird noch ein schwarzer US-Präsident. Dann hört es aber ganz auf.
Ja.
Ja. So. Von einem Aufregerthema zum nächsten.
Ja, ihr habt das sicherlich alle schon mitbekommen oder viele von euch. Netzpolitik.org ist ja ein journalistisches Medium oder auch Blog, wenn man so möchte, die über alle möglichen Netzthemen informieren und auch teilweise kritisch berichten und auch Whistleblower-Themen aufdecken. Und da war es ja jetzt so, dass Dokumente ans Tageslicht gekommen sind, ja, die halt vertraulich waren und die über nicht bekannte, angeblich nicht bekannte Quellen veröffentlicht wurden durch netzpolitik.org und ja, durch Netzpolitik kann man ja einfach sagen. Und dann hat wohl der Verfassungsschutz, dem steht ja hier der Maaßen vor, hat wohl eine Strafanzeige gestellt, weil die geheimen Dokumente auf Netzpolitik veröffentlicht wurden. Und daraufhin hat halt, nachdem, glaube ich, irgendein anderes, wer war das denn, LKA oder so, hat gesagt, nee, sind wir nicht für zuständig. Und dann hat halt die Bundesanwaltschaft, sag ich mal was Peinliches gestehen, ich wusste irgendwie gar nicht so richtig vorher, was die Bundesanwaltschaft ist. Auf jeden Fall hat da der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, also Harald Range, hat dann die Straftaten verfolgt und denen halt auch letztendlich ja das Dokument zugestellt. Und das war ja total der Eklat, was ja auch verständlich ist, ja.
Wo die halt nicht mit gerechnet haben, glaube ich. Ne? Die haben sich halt Netzpolitik ausgesucht. Jetzt haben ja auch andere Medien darüber berichtet, ich glaube die SZ und der WDR. Mhm. Aber die haben sich halt ausgerechnet Netzpolitik ausgesucht, weil die ja wirklich erstmal sehr intensiv darüber schreiben. Ja. Unter anderem ja quasi auch Protokoll führen von den vom Untersuchungsausschuss.
Ja.
Und ne, da haben dann halt gedacht, klar, du greifst jetzt nicht so eine großen Medien an, da hat sich ja auch schon der Strauß vor ein paar Jahren den Finger verbrannt, sondern nehmen wir halt mal so einen kleinen Blog, ja, und ja, da haben sie dann aber Pech gehabt, weil erstmal die halt ziemlich gute Reputation haben von ihrer Arbeit, die sie da machen, und es haben halt alle Medien zurückgeschossen und es war halt schon erbärmlich, wie es danach halt, ne, niemand wollte was damit zu tun haben. Ja. Also so, ja, nee. Und selbst der Range hat halt gesagt, ja, ich musste das ja nur machen, um festzustellen, ob man überhaupt sowas da machen kann.
Genau.
Irgend so eine komische Begründung. Und das wäre halt alles nicht so tragisch, können wir alles sagen, ja, ist doof, aber ne, wenn die halt gegen so einen Blog vorgehen, der in dem Sinne Aufklärungsarbeit leistet, aber kein Finger rühren, was NSA und sonstigen Zusammenarbeit der Geheimdienste angeht, weil da nicht genug Verdacht da ist, ist halt schon ja, kein gutes Zeugnis für die Generalbundesanwaltschaft.
Anton, nein, nicht aus dem Fenster.
Was ist jetzt passiert? Hilfe. Da ist ja voll die Action. Wir haben Action in unserem Podcast. Und ich höre mich. Wer ist Felix?
Anton? Lebt Anton noch?
Ja.
Oh. Voll der Schockmoment.
Ja, das Fenster war halt oftmals warm an das Dachfenster, ne? So. Oh, Anton!
Nichts passiert, oder?
Nee, aber der ist gesponsert von der Müllaffen-Couch. Gib's zu, Anton.
Ach so, ja, genau.
Haben die nicht eh ein neues Leben oder so?
Wahrscheinlich. Und er dachte sich jetzt so, ich bin schon ein Jahr alt, jetzt hauen wir mal
auf eins mehr oder weniger kommt es nicht an. Ja. Ja, auf jeden Fall ist der Range ja jetzt auch entlassen. Was auch wieder einen merkwürdigen Beigeschmack hat, ne? Dass die Politik sich da insoweit dann einmischt.
Ja, das ist echt, und es hätte aber auch wohl für den Range irgendwie zahlreiche Möglichkeiten gegeben, das Verfahren schon zu beenden, oder er hätte auch vorher schon sehen können, dass man das gar nicht verfolgen muss.
Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob er halt der Einzige ist, der da dem zum Opfer fallen sollte.
Ja.
Also, nicht, dass er es nicht sein sollte, aber ich glaube nicht, dass er der Einzige ist, der dafür verantwortlich war. Da steckt mehr dahinter.
Ja. Ja, auf jeden Fall auch wieder eher sowas Negatives, komme ich vielleicht nachher nochmal. Was mir dabei wieder aufgefallen ist, das ging ja so richtig in den Medien rund und irgendwie war das auch absehbar. Jetzt, wo du gerade schon sagtest, nach Strauß ist das nach, was weiß ich, wie vielen Jahren zum ersten Mal wieder so gewesen, dass gegen Journalisten, sag ich mal, ein Verfahren wegen Landesverrats angestrebt wurde. Und die, ja, die Betreiber von Netzpolitik wussten vermutlich auch, was das für ein Echo geben wird, ne? Vielleicht nicht so in dem Ausmaß, international und alles, aber sie haben vermutlich gewusst, wie krass das so durch die Medien geht. Und dann war das halt, nachdem sie es veröffentlicht hatten, in den ersten 2 oder vielleicht sogar 3 Tagen so, dass die ganze Zeit diese Netzpolitik-Org-Seite nicht erreichbar waren. Und ich habe mir die ganze Zeit so den Kopf vor, die Hand vorm Kopf geschlagen. Aber genau in der Zeit, wo jetzt vielleicht auch mal andere auf Netzpolitik-Org schauen, ne, wo sonst eigentlich nur so hier die verschworene Twitter-Netzgemeinde so drauf guckt, genau dann ist es halt nicht erreichbar. Und da habe ich mich schon irgendwie die ganze Zeit gefragt, warum man da nicht irgendwie jetzt alle Kräfte dran setzt, irgendwie die Seite mal erreichbar zu machen. Und ich hatte das auch irgendwie getwittert und dann wurde mir auch zurückgemeldet. Ja, ist halt irgendwie, ist halt so, wenn halt viele Leute, dann ist der Server irgendwann überlastet. Aber es gibt ja halt schon irgendwie technische Möglichkeiten, dass man irgendwie Load Balancer und wie sie alle heißen, irgendwie meinetwegen für eine Woche von mir aus 100 Server, was jetzt extrem übertrieben ist, dazu bucht, was dann halt vielleicht ein paar tausend Euro kostet. Aber gerade in der Zeit haben sie ja jetzt auch, so wie ich es gehört habe, super viel Spenden eingenommen, ne?
Ja, aber wenn du halt, wenn dir erstmal, sagen wir mal, zwischen einem und lebenslänglich, einem Jahr und lebenslänglich droht, dann hast du vielleicht nicht direkt so die den Gedanken da dran. Und stimmt, zum Zweiten bist du vielleicht auch dann erstmal noch über jeden Euro froh, den du hast, weil da hatten sie ja noch nicht die ganzen Spendeneinnahmen.
Ja, stimmt. Aber gerade auch so, Netzpolitik ist ja auch im sag ich mal, im Hacker-Bereich, die haben da Kontakte, sag ich mal, ne, zum Chaos Computer Club und alles, ne? Und wenn man wirklich gewollt hätte, dann sag ich mal, okay, man hat vielleicht andere Sachen gehabt, hätte man da vielleicht schon eher die Seite. Weil ich habe immer wieder so, ich war irgendwie an dem Tag auch, wo das so gerade richtig Fahrt aufnahm, vermehrt auf Twitter und dann kamen immer wieder diese Tweets. Genau jetzt muss man für Netzpolitik spenden. Geht jetzt auf netzpolitik.org/spenden. Seite nicht erreichbar. Ah, das war irgendwie so für mich eine vertane Gelegenheit. Was ich mir aber auch manchmal bei anderen Seiten oder so denke, wo vielleicht auch ein eigenes kommerzielles Interesse von mir aus auch dahinter steht, wo zum Beispiel irgendwann war es mal so, dass bei Günther ja auch jemand auf dem Stuhl saß, der hatte irgendwie so ein Buch geschrieben oder sowas, ne? Irgendwas, was man aber auch nur auf seiner Seite bestellen konnte oder so. Und die Folgen werden ja auch vorher immer aufgenommen und man weiß, wann das ausgestrahlt wird. Und natürlich zu dem Zeitpunkt, wo das dann im Fernsehen läuft, war die Seite nicht erreichbar, ne? Frage ich mich auch, da hätte man aber ein bisschen strategischer dran gehen können, ne?
Ja. Vielleicht denken die gar nicht so weit. Vielleicht denken die echt nicht, dass da so viele Leute das dann anklicken, dass die Server überlastet sind, weißt du?
Ja, ich meine, wenn du
keine Erfahrung damit hast.
Wenn wir jetzt zufällig bei Wer wird Millionär erwähnt werden, natürlich werden wir da auch nicht drauf vorbereitet und wir wären auch sofort nicht erreichbar. Aber so, wenn man schon weiß, so, ne, dass irgendwas Fettes kommt und dann vielleicht nicht irgendwie so ein bisschen technische Maßnahmen trifft, das ist manchmal ein bisschen komisch.
Ja,
das war's eigentlich. Ja. Ich hoffe aber, Netzpolitik kriegt eine Menge Spenden. Ich habe auch schon gesehen, über Bitcoin gehen auch einige Spenden rein. Da sind, glaube ich, auch schon über, ich weiß jetzt gar nicht, 30 oder so. Insgesamt, ich weiß nicht, wie viel es zur Veröffentlichung waren. Und flattern kann man die ja auch. Also wer dann noch Interesse hat, die Seite funktioniert jetzt wieder ziemlich gut.
Im Prinzip ist es ja auch schön, dass sich der Verfassungsschutz und die Geheimdienste in den Fuß geschossen haben damit, weil das Verfahren jetzt wohl ja eingestellt wird. Und durch die ganzen Spenden können sich halt Netzpolitik jetzt für das nächste Jahr oder die nächsten Jahre noch zusätzliche Mitarbeiter leisten, wodurch sie noch besser über die Geheimdienste berichten können.
Ach so, ich dachte, jetzt kommt ein Scherz. Aber ja, stimmt.
Nein, kein Scherz.
Ja,
stimmt. Netzpolitik bekommt es nicht immer gebacken, dass sie erreichbar sind. Aber es gibt andere Leute, die Dinge richtig gut gebacken bekommen.
Was denn zum Beispiel?
Die Teilnehmer vom Great British Bake Off, auch genannt The GBBO oder nur Bake Off. Also
für die Insider. Wer hat da noch nicht von gehört?
Ja. Genau, also wenn ich mal sage, ey, du beim Bake-Off gestern, dann wissen alle Bescheid. Für alle, die es nicht wissen, The Great British Bake-Off ist eine BBC-Serie, die seit 2010 läuft. Es ist, naja, nicht eine Serie im Sinne von, ja, weiß ich nicht, wie How I Met Your Mother, sondern es geht darum, dass mehrere Teilnehmer, die Hobbybäcker sind, um die Wette backen. Einmal immer ihr persönliches Rezept zum Tagesthema, dann ein Rezept, das sie alle gleich bekommen und machen müssen und dann nochmal so Event-Kekse, Häppchen, Kuchen.
Also sowas wie Laferlichterlecker.
Ja, und dann kommt die Jury und verkostet jede Menge Kuchen und sagt dann, was am besten war. Und neben dem ganzen Backen gibt es, was ich total charmant finde, immer so Ausflüge in die History of Baking. Und dann erzählen sie, wo wurden die Kekse erfunden, was machte die Industrialisierung mit der Bäckerei, keine Ahnung. Dann machen sie irgendwelche Keksrezepte aus dem, weiß ich nicht, 16. Jahrhundert oder so. Es ist wirklich großartig. Ja, also man muss das natürlich mögen, das Thema mit dem Backen, aber es ist wunderbar zu sehen, wie all diese Hobbybäcker schwitzen, denken, sie sind nicht gut genug. Dann gibt es so diese Streberbäcker, die perfekt in der Zeit liegen, abartig hübsche Dekorationen machen, es schmeckt auch noch gut und sie lächeln so, als hätten sie das aus dem Handgelenk geschüttelt. Und dann gibt es so diese älteren Teilnehmer, die so Hausmutter-Style backen, aber eben nicht so wild dekorieren und sich dann nicht so gut fühlen. Und das ist alles total knuffig gemacht. Und man sitzt die ganze Zeit da und hat Hunger und möchte Kuchen. Ja.
Also ich hätte mir die Seite nicht anzeigen hier aufrufen sollen. Jetzt habe ich auch Hunger. Oh, das sieht ja echt gut aus teilweise.
Ja, und das Beste ist, für einige der Rezepte, nicht alle, gibt es auf der BBC-Seite das Rezept zum Nachlesen und Nachbacken.
Krass.
Ja, das ist großartig. Ich habe auch schon so eine Liste, was muss ich machen, aber da wird man ja so dick
von. Aber vieles davon ist ja, also jetzt, wo ich mich so ein bisschen durchscrolle, das ist ja eigentlich, da muss man ja schon Künstler für sein, ne? Also so nachbacken, selbst wenn ich alle Zutaten hätte, da würde ich ja nicht im Traum dran denken, so was Schönes da teilweise zu bekommen.
Ja, es gibt ja nicht nur die krassen Torten, es gibt auch so Scones und Muffins und ja, irgendwelche Kekse oder Lemon Cake with Lemon Curd and Double Cream, so Rührteig, Biskuitböden, geschichtet dazwischen selbst gekochter Lemon Curd, das ist so quasi Zitronenschale und Saft mit Ei erwärmt und zusammengeschlagen. Das schmeckt eigentlich wie so eine Zitronencreme als Dessert und das dann mit Sahne zwischen den Kuchenteilen gesteckt. Oder Dinge wie Chocolate Brownie Meringue Cake with Raspberry Cream, also Schokoladen-Brownie-Tortenböden, die dann mit einer Himbeercreme bedeckt werden und obendrauf kommt mal noch so ein bisschen Baiserschicht. Da gibt es schon schöne Dinge, so, die man alle backen will. Shortcake Biscuits with Salted Peanut Caramel Filling, also Butterkekse mit gesalzenen Erdnüssen und Karamellfüllung. Also irgendwann muss ich mal irgendwem in meinem Freundeskreis schenken, dass ich ganz viele britische Dinge für ihn backe und dann werde ich alles nachbacken und alles essen. Das steht außer Frage. Und es ist auch so inspirierend, den Leuten dabei zuzusehen, wie sie leidenschaftlich backen und sich Gedanken machen. Und das ist wirklich eine Wissenschaft. Und dann erklären sie, wenn man zu lange schlägt, dann wird der Teig zu sehr fluffig. Dann fällt er zusammen. Wenn man das zu lange knetet, dann verändert sich das Fett so. Wenn man hier und da, also wirklich, es ist eine Wissenschaft.
Ja.
Und gibt es da auch schöne Rezepte für irgendwas mit Schimmelpilz?
Nee, habe ich ehrlich gesagt noch nicht gefunden. Aber es wird ja mal Zeit, dass sie das da integrieren. Weil das ist das neue Ding. Und schmeckt.
Wie heißt das denn?
Quorn.
Quorn?
Das klingt schon so, als wäre es... Quorn.
Du hast es dich gewagt und gegessen, Apfelkern?
Ja, ich hatte ja so ein kleines Selbstexperiment die letzten zwei Wochen. Ich musste lauter britisches Gebäck essen. Nein, leider nicht. und im Zuge dessen habe ich Quorn probiert. Das ist...
Ja. Das ist... Weg ist sie, oder was?
Da ist die Katze vielleicht wieder über...
den Laptop diesmal mitgenommen.
Möglich.
Glaube ich.
Ist jetzt auch die Verbindung ist unterbrochen.
Ja, vielleicht können wir nochmal kurz, bevor Apfelkern da weitererzählt, könnte ich ja nochmal... Oder warten wir noch kurz. Naja, kann ich ja vielleicht noch mal erzählen, dass mir aufgefallen ist, dass ich im Internet immer negativer bin als im echten Leben, glaube ich zumindest. Aber kann natürlich auch sein, dass ich im echten Leben auch so ein Miesepeter bin. Naja, aber mir ist so aufgefallen, dass ich eher auf Twitter was poste, wenn mich irgendwie eine Kleinigkeit nervt oder auch etwas mehr. Und ja, dass ich jetzt zum Beispiel im Podcast, es ist auch schon häufiger vorgekommen, dass ich mich über Kleinigkeiten echauffiere und so. Und dass es manchmal irgendwie auch gar nicht so gut ist, dass man so auf Twitter mal so schnell sich über irgendwas aufregen kann, finde ich. Also eigentlich müsste ich mir aktiv vornehmen, auch mal was zu schreiben, wenn irgendwas besonders gut war oder so.
Ja, aber das macht man halt nicht, ne?
Nee, ich weiß, du hast ja auch schon mal, was hattest du noch mal für eine Aktion? Das hat mir auch gefallen, ja, wo du einfach, die Leute anschreibst, wenn du was gut war, ne?
Ja, einfach mal Danke sagen, genau. Ja. Das mache ich immer noch ab und zu.
Ja.
Wo ich mir einfach, keine Ahnung, wo mir irgendein Produkt was gefallen hat, also nicht von Firmen, aber von Leuten, die selbst irgendwie was herstellen, wie so Seifenmacher oder so. Oder YouTuber, wo Video mir irgendwie sehr gut gefallen hat oder wo der Kanal mich auf irgendwas hingewiesen hat.
Ja.
Und ich auch einfach mal schreibe, vielen Dank dafür. Oder
Ja. Ja, genau. Und da ist mir halt auch so ein bisschen aufgefallen, jetzt zum Beispiel, jetzt auch allein schon bei dem Thema heute, Netzpolitik, dass ich dann da so hingegangen bin und sag ich mal erstmal, ach scheiße, die Seite ist offline, anstatt vielleicht erstmal so das Gute rauszusuchen, dass das jetzt wahrscheinlich auch viel bringt, dass die so im Rampenlicht stehen und so. Naja, auf jeden Fall muss ich mir das, glaube ich, mal etwas aktiver vornehmen, dass wenn ich meinen Twitter so mal durchlese, vielleicht im Jahr oder so, dass da nicht nur steht, boah, nee, schon wieder, boah, nee, der Doofe, boah, nee.
Du musst halt immer, bevor du sowas machst, nur einmal kurz durchatmen, dann überlegen, schreibe ich das jetzt wirklich, oder?
Gibt's
nicht irgendwas anderes, Positiveres? Ja. Weil natürlich, der erste Instinkt oder so, kenne ich ja auch, geht mir ja auch so. Ja. Ist dann halt erstmal so. Ja. Ich habe auch oft, wo ich Kommentare oder sowas schreibe, gerade mal ein paar Facebook-Gruppen, wo sonderlich dämliche Fragen kommen oder dämliche Kommentare oder irgendwie sowas. Und ich schreibe dann schon so sarkastische, ironische Antworten und dann kurz bevor ich auf Absenden oder Enter drücke, denke ich mir, ach nee, komm, das ersparst du dir jetzt und lösch das wieder raus.
Ja,
ja, aber was ich jetzt wirklich gerne wissen würde, was ist denn mit dem Schimmelfleisch?
Anscheinend ist es ganz schlecht für Verbindungen zum Internet.
Ah. Ja, das war die Hackfleischmafia.
Genau.
Die Hackfleischmafia hat mir den Saft abgedreht.
Also wir waren, glaube ich, bevor du abgehackt wurdest, bei Quorn. Das ist ein Schimmelpilz, der zu Fleisch oder irgend sowas verwandelt wird und du hast davon gegessen.
Oh verdammt, ich habe schon so viel erzählt.
Und lebst noch.
Ja, also ich sitze quasi auf meinem Bett, gucke den Laptop nicht direkt an, habe die Shownotes auf dem Handy und der Laptop hat sich irgendwie aufgehängt. Ich dachte mir, jo, super, gut, dass ich das jetzt merke, so von wegen, Markus, Sprint. Naja, aber Quorn ist ein Schimmelpilz. Also ein Produkt aus einem Schimmelpilz, das als Fleischersatz verwendet wird. Man hat einfach nach einer alternativen Proteinquelle gesucht und mit Quorn eine gefunden. Scheint sich schnell zu vermehren, der Schimmelpilz, und damit ganz ressourcenschonend zu sein.
Und was ist das? In was für einer Form hast du das dann gegessen? Oder?
Quorn, Hack. Also es sah aus wie Hack, aber es war kein Hack, es war halt Quorn. Ja, ich habe daraus Schmorgurken gemacht mit Hackanteil und beim Anbraten hat das irgendwie so ein bisschen gespritzt, als wäre da Wasser drin. Das war ein bisschen ungewohnt, aber nicht weiter schlimm. Und es ist auch nicht so zusammengeschrumpft, wie man es manchmal von billigem Fleisch kennt, weißt du? Oder was heißt billig, aber manchmal ist es ja so. War da nicht. Und geschmeckt hat es super. Also von der Konsistenz schon, dass es Widerstand gibt wie Fleisch.
Ja, als ich mich mal vegetarisch ernährt hatte, habe ich im Supermarkt und ich hatte Lust auf Spaghetti Bolognese und dann habe ich mir im Supermarkt dieses vegetarische Hackfleisch gekauft, was aus, ich habe keine Ahnung mehr, aus was das gemacht wird. Aber das gibt's da wohl im Real, falls sowas in eurer Nähe existiert, in der Tiefkühl, also nicht Tiefkühl, sondern in den Kühltheken, wo das der vegetarische Fleisch quasi rumliegt. Und da gibt's dann auch so Fleisch. Das sieht aus wie Hackfleisch. Es hat nicht geschmeckt. Also es hat nicht nach Hack geschmeckt. Und es hat auch so nicht geschmeckt. Ja. Also das war sehr, sehr enttäuschend. Ja, das würde ich nicht nochmal machen. Also, aber
es schmeckt halt nicht hundertprozentig wie Hack.
Ja, aber das... Das vegetarische Hackfleisch soll ja Hackfleisch dann so imitieren oder soll da als Ersatz für gelten. Und deswegen habe ich es auch so eingesetzt. Und das hat da halt überhaupt nicht danach geschmeckt. Das hat geschmeckt. Komisch und nicht im Entferntesten daran erinnert. Außer von der Form her.
Also es schmeckt nicht exakt wie Hack, aber es schmeckt nicht eklig. Es schmeckt halt so ein bisschen würzig und wie Fleisch hat man auch was, wo man so ein bisschen drauf beißen kann. Und es hat auch eine ähnliche Konsistenz. Ich fand das angenehm und würde da auch weitere Sachen mit probieren.
Und das Einzige, was kriegt man jetzt, ganz normal im Handel?
Ich habe es bei Rewe gekauft, ja.
Ja, sowas haben wir hier nicht in der Nähe. Wir haben nur Real.
Sorry, ich habe kein Real.
Also das scheint auch jetzt ein Markenname zu sein, ne? Also dass der Pilz selbst ist irgendwas anderes, glaube ich, ne?
Also ja, ich glaube schon. Der Pilz selbst heißt.
Ja. Was? Nicht so. Also da steht irgendwie, der ist aus fermentierten Myzel, weil ich auch noch nie gehört habe. Myzel.
Myzel ist einfach Pilz.
Ja, boah, wie peinlich heute. Ja. Myzel heißt Pilz.
Der Pilz heißt aber das Pilzgeflecht, deren Wurzeln quasi.
Ach so.
Wenn du Pilze nicht raus, also nicht abschneidest, sondern so rausdrehst, dann hast du auch unten so eine feinen Fäden.
Und ach so.
Man sagt doch auch immer, die Pilze, was wir jetzt Pilze zeichnen, ist nur der Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz ist das Myzel und das kann ach so riesengroß werden. Es gibt doch auch immer diese so und so viel Quadratmeter Pilze, das ist einfach das Myzel im Boden so gigantisch groß.
Ah, ich lese hier gerade, es gibt auch Bakterien, die Myzelien bilden. Ja.
Also der Pilz ist anscheinend Fusarium venenatum, wie auch immer, ein Schimmelpilz.
Ah, okay.
Ja, hier steht auch, Schimmelpilze bestehen aus einem Geflecht von zahlreichen Pilzfäden, den Hyphen, die man in ihrer Gesamtheit als Myzel bezeichnet. Ist reich an Proteinen.
Ja.
Proteine von Pilzen werden Mykoproteine genannt, weil, weiß ich nicht, Mykos, irgendwie das in die Richtung heißt Pilz. Ach, Mykes, genau. Und deshalb ist Quorn auch aus Mykoprotein. Klingt irgendwie netter als Schimmelpilz.
Jetzt könntest du ja auch noch verraten, warum du auf Fleischersatz zurückgegriffen hast und kein normales Hackfleisch genommen hast.
Weil ich einen Selbstversuch gestartet habe. Der Rest des Haushalts ist im Urlaub. Ich musste für Klausuren lernen. Da dachte ich, boah, wie mache ich mir die Zeit jetzt mal besonders hart? Und dann dachte ich, hey, wie wär's, wenn du eine Woche vegetarisch lebst und dann eine Woche vegan? Und dachte ich, ja, klasse Idee, machen wir so. Und das habe ich tatsächlich durchgezogen. Und das war ziemlich spannend. Also Nummer eins, Woche vegetarisch, das war jetzt nicht die Bohne anders als normal. Für mich alleine hätte ich eh nicht viel Fleisch gekocht. Ja. Das war echt keine Einschränkung, fand ich. Ich hatte nie so den Moment, wo ich dachte, oh scheiße, ich kann nichts essen, es ist alles so schlimm.
Mhm.
Das war halt ganz normal. Also kann man gut vegetarisch leben, wenn einem leider ab und zu das Steak nicht schmecken würde.
Ich habe das Gefühl gehabt, dass da einem auch erst so auffällt, was es alles für Möglichkeiten ohne Fleisch gibt. Ja. Also ich meine, was man alles machen kann, was du sonst nur als Beilage beachtest, was du dann halt zur Hauptspeise oder so machst. Das ist, ja.
Ja, also ich koche auch sonst ziemlich oft vegetarisch. Also ich esse nicht so viel Fleisch, außer es ist gerade Grillcamp. Ja, von daher war das kein Problem. Und so Dinge wie Halloumi und irgendwie Pilze gefüllt, paniert, das ist eigentlich ein Klassiker bei uns. So Grillkäse. Ich probiere auch öfter auch einfach mal so Seitanwürstchen aus. Ja. Weil es halt interessant ist.
Und wie war es dann vegan?
Ja, vegan. Das war ein bisschen einschränkender. Die erste Handlung war, mir Notfallkekse zu backen. weil die vegane Not mal groß ist und ich nichts zu essen habe und nichts essen kann. Also irgendwie so Frühstück war nicht schwer. Ich mache meistens ein Müsli mit Haferflocken und Früchten und nehme auch ganz oft so Sojamilch. Das ist nicht anders gewesen jetzt. Oder so ein Frühstücksbrei, wo man ein bisschen klein gemachte Haferflocken und Trockenfrüchte mit Wasser übergießt und dann sich frische Früchte reintut. Das war eh vegan. Solange man selber gekocht hat und den Überblick behalten konnte, war es in Ordnung. Aber auswärts ist es halt, okay, ich will jetzt nicht so peinlich sein und tausendmal jeden fragen müssen, was für einen Salat der mitgebracht hat. Aber ich will auch nicht die ganze Zeit nur an meinen Salat, den ich mir mitgebracht habe, knabbern, weil ich nichts anderes essen kann. In der Mensa ging es, weil da ist alles zu Tode ausgeschildert. Für Allergiker und Bio und was ist vegan und was wurde dreimal von einem Hühnchen getragen. Also das ist wirklich super. Aber in Restaurants hätte ich es mir schwer vorgestellt. Und ansonsten, ich habe ganz viel ausprobiert. Falafel, Möhrensalat. Das war schon ganz spannend und es war auch lecker und ich habe nicht gehungert. Aber irgendwann dachte ich mir, oh, jetzt Käse. Oh, jetzt Butter. Ich habe mir dann frisches Brot geholt und ich esse das eigentlich dann immer. So ein schönes, frisches Vollkornkastenbrot mit ein bisschen Butter und Salz. Und da habe ich Margarine drauf gemacht. Es ist halt keine Butter und Butter schmeckt einfach besser. Da kann man nichts anderes sagen. Und dann dachte ich mir auch jetzt ein Käsebrot. Ich habe mir Marmelade gegessen und weiß ich nicht, vegane Aufstriche aufs Brot. Die waren auch alle lecker, aber ich dachte mir, jetzt so ein schöner Käse, so ein Bergkäse mit Zwiebeln drauf. Oh yeah, aber nein, war ja nicht.
Da könnte ich ja problemlos drauf verzichten.
Echt? Auf Käse, ja.
Ja. Ich nicht.
Also ja. Irgendwie so Fleisch, Eier habe ich nicht vermisst. Milch konnte ich prima mit Sojamilch ersetzen. Ich habe veganen Marmorkuchen gebacken und statt Eiern habe ich Kichererbsenschnee gemacht. Das war ganz lustig. Ich hatte von meinen Falafel, da ich die Kichererbsen verbraucht, noch das Wasser aus dem Kichererbsenglas und ich habe gelesen im Internet, dass man das aufschlagen kann wie Eischnee. Mit so einem Handgerührgerät. Und das klappt tatsächlich. Also es wird nicht so steif wie Eischnee, dass du es umdrehst und es bleibt drin in deinem Gefäß, aber schon so wie fast steifes Eischnee. Also das war schon echt ziemlich toll. Und der Kuchen war lecker. Ich habe eine vegane Kommilitonin, mit der ich mich gut verstehe. Die hat sich dann gefreut, dass ich mir so ein bisschen Kuchen mitgebracht habe, um nicht ganz alleine fett zu werden. Ja. Das war ganz cool.
Aber für immer würdest du das auch nicht durchziehen wollen, oder?
Nee. Das ist mir auch echt sozial zu einschränken. Weißt du, du gehst irgendwo hin, musst im Restaurant dreimal fragen, musst deine Freunde fragen. Oh, ich habe dir Kuchen gebacken. Ist da Ei drin? Ist da Milch drin? Ist da Butter drin? Nee, esse ich nicht. Ja. Oder meinen Großeltern zu erklären, dass ich kein Fleisch möchte, ist ja auch schon echt hart. Das verstehen die nicht. Wir sind Kriegsgeneration. Eine Art der Kalorienquelle auszuschließen, ist ja völlig unvernünftig.
Ja. Wir hatten ja damals nichts.
Ja, und was war denn deine Erfahrung? Du hast doch auch mal eine Woche vegan gelebt, Spritti.
Ich habe länger vegan gelebt. Also vegan habe ich auch nur eine Woche oder so gelebt. Vegetarisch habe ich länger gelebt. Ja. Ich habe halt immer ein gutes Stück Fleisch vermisst. Oder wenn ich dann nach dem Einkaufen und bei uns beim Real ist draußen so eine feste Hähnchenbude, die halt dauerhaft da steht. Und ich finde ja, es gibt wenig, was geiler ist, als halt so Hähnchengeruch. Von dieses Hähnchenfett, dieser Duft, dieses, wenn du Hunger hast und riechst das dann, das riecht halt so richtig. Mm. Ja. Schön angebratene Zwiebeln, das riecht auch noch, ist so ein toller Essensgeruch. Naja, und das ist mir dann schon, also das habe ich dann irgendwie vermisst. Es war halt so, eigentlich toller, wie ich schon gesagt habe, man entdeckt halt Sachen, die man sonst vielleicht eher als Beilage isst oder wo man nicht dran gedacht hat, das zu machen. Das war halt ganz gut. Und da ich halt Fisch sehr gerne esse und dann nur auf Fleisch verzichtet habe beim vegetarischen Teil, das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Aber dann vegan, da habe ich dann schon so ein paar Sachen vermisst. Das war mir dann zu umständlich. Und da ich das halt dann auch nicht aus ideologischer Überzeugung gemacht habe, sondern einfach, um es nochmal auszuprobieren. Vegetarisch könnte ich mir vorstellen, dass ich das dauerhaft machen könnte, wenn ich wollte, aber vegan, Nee.
Das Fazit ist bei mir genau das gleiche. Vegan. Das ist nett. Also ich wüsste jetzt, wie ich meine veganen Freunde bekoche, aber selber auf Dauer so leben, das ist schon ein bisschen Selbstkasteiung. Finde ich.
Ja.
So ein bisschen für Butter oder Käse oder selbst ein Ei kann richtig lecker sein. Das hast du ja als Vegetarier noch. Wobei ich einfach denke, irgendwie, das ist ja schon eine Form des Radikalismus, auch wenn es dir, oder des Extremismus, wenn man so das betrachtet, auch wenn es nur die Ernährung angeht. Und es ist vielleicht sinnvoll, nicht so viel Fleisch zu essen, weil es ist energetisch ineffizient und das, was man Billigfleisch isst, das muss eigentlich nicht sein, aber
das war halt dann auch mein Fazit in dem Sinn danach, dass ich halt schon wieder Fleisch esse, aber bewusster, ne? Also ein bisschen mehr Geld ausgeben, dafür nicht so oft und ein bisschen was Besseres kaufen und halt nicht, weißt du, das Fleischkäsebrötchen für 50 Cent, sondern dann halt einmal die Woche, keine Ahnung, ein schönes Steak oder sowas beim Metzger dann holen. Sowas in der Art.
Das ist sinnvoller. Aber ich glaube, das kann man auch nicht immer konsequent durchziehen, weil wenn du eine Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt isst, dann ist sie bestimmt nicht handgestreichelt und hausgeschlachtet, in den seltensten Fällen.
Ja, aber ich bin auch nicht so der Bratwurst-Fan, das zum Glück fällt mir dann, das würde ich dann nicht so vermissen.
Oh, ich bin mit der Bahn gefahren und auf einem Bahnhof in Berlin ist immer eine Bratwürstchenbude. Und ich stand da und ich hatte Hunger und es war Ende meiner veganen Woche und dachte so, jetzt eine Bratwurst. Aber das ist wie mit diesem Hühnchen. Es riecht besser, als es dann letztendlich schmeckt, ehrlich gesagt. Dieses Hühnchen, da schmeckt nur die Haut und der Geruch. Das Fleisch selber ist so, billig hoch.
Ich stelle mir gerade vor, wie Apfelkern zu der Bratwurstbude geht und er sagt, ich hätte gerne eine Bratwurst mit Brötchen und Ketchup, aber ohne Bratwurst. Ach ja. Da findet man jetzt keine Überleitung für. Aber was ist ein Feskini?
Also Feskini, wenn dir irgendwas optisch nicht gut getan hat im Gesicht, dann ist ein Feskini eine hervorragende Lösung. Falls die Burka für dich zu extrem ist, Feskini. Nein.
Das ist also im Prinzip eine Sturmhaube, die man ins Gesicht anzieht.
Es sieht so aus. Es sieht aus wie eine farbenfrohe Sturmhaube, mit der man sich offensichtlich am Strand aufhält. Und das zeigen die Bilder, die man zum Beispiel bei der Daily Mail sehen kann. In Wirklichkeit ist es aber keine Sturmhaube. Es ist was anderes. Es ist was Asiatisches. Es geht darum, beim Aufenthalt am Strand seine edle Blässe zu bewahren. Und um das zu erreichen, nimmt man halt auch in Kauf, eine Sturmhaube zu tragen. Sieht nicht so schön aus, finde ich. Aber
nee.
Es bewahrt halt den blassen Ton.
Das erinnert an so die Russin, wie heißen die? Wisse? Ja, nee. Genau.
Doch.
Ja.
Aber da war es, glaube ich, auch offiziell eine Sturmhaube.
Ja. Irgendwie erinnert mich das gerade so ein bisschen. Ich glaube, wir hatten in diesem Podcast auch schon mal über so ein riesen Schwimmbad in China gesprochen, wo kein Mensch schwimmen kann. Dann stelle ich mir gerade alle mit so einer komischen Maske und alle mit diesen Schwimmpfeifchen vor. Gott.
Oh nee. Ja, da hast du schon Angst als Außenstehende. Ja, und anscheinend ist das nicht so ein paar vereinzelt, die das nutzen, sondern es gibt Bilder. Da sind wirklich die breiten Massen damit unterwegs und die Kinder und die telefonieren damit und die sitzen damit am Strand und unterhalten sich, als wäre das normal, mit einer bunten Sturmhaube auf dem Kopf am Strand zu sitzen. Gerne auch kombiniert mit Ganzkörperanzug, weil sonst funktioniert das mit der Blässe ja nicht. Ganz schön verrückt. Und dann hängt auch so ganz zauberhaft, der Hals ist ja natürlich auch bedeckt, vorne auf die Brust so ein Zipfel von dieser Feskini-Gesichtsmaske. Wirklich zauberhaft. Da ist ein Amazon-Link. Ihr könnt es gerne kaufen.
Und Fotos schicken.
Es gibt noch verschiedene Farben. Also ihr könnt euch entscheiden, seid ihr so der orange Typ oder blau, ein fesches Türkis.
Also wir werden euch hier extra besprechen, wenn ihr da mal mit in euer lokales Hallenbad geht. Und
es gibt aber auch so bunte Muster, so mit irgendwie Federn und Sternchen und Herzchen. Also da könnt ihr euch modisch mal so richtig ausleben, mal richtig ein Statement setzen. Ja.
Ja, und für nur $6.69.
Und ich finde es auch wirklich toll, die Rezensionen sind so begeistert. Und es schützt natürlich nicht nur vor der Sonne, sondern auch vor Quallen. Also für den nächsten Australien-Urlaub, ne? Ich meine, gegen Haie hilft es jetzt nicht. Aber ansonsten.
Na. Das sieht schon teilweise so ein bisschen aus wie im Horrorfilm, finde ich.
Das sieht aus wie in einem schlechten Horrorfilm, wo sie sich irgendwas Gruseliges ausdenken wollen, aber ist halt nicht so gut gewesen. Sowas, wo die das Bein in die Bärenfalle stecken und dann kommt das Bein in die Kamera, man sieht ein glatter Schnitt und man denkt sich so, wie haben die das mit der Bärenfalle gemacht? Mhm. So ist es auf dem Niveau, weißt du, ganz schlechter Horror.
Ja. Was es nicht alles so gibt.
Ich fand Burkini schon verrückt.
Ich habe einen verrückten Film gesehen, der jetzt gerade anläuft. Und zwar heißt der Dam Dam Da Da Dam Dam Da Da Dam Dam. Mission Impossible Rogue Nation.
Wie war er?
The IMF is uniquely trained and highly motivated. Specialist without equal, immune to any countermeasures. But it is an agency of chaos.
Time has come to dissolve the IMF.
Now I want you to choose your next words very carefully. Where is Hunt?
Last I heard, he was tracking the Syndicate.
Ethan, where are you?
The Syndicate is real. A rogue nation trained to do what we do.
An anti-IMF.
Ready or not, here I come.
They're coming after us with everything they've got.
You ready?
This may very well be our last mission. Let's make it count.
You want to bring down the Syndicate? It's impossible.
Ja, es war sehr toll. Sehr gut. Ich mag die Mission Impossible-Reihe. Es sind eigentlich gute Actionfilme. Sagen wir mal, 2, 3 waren Aber der letzte Ghost Protocol war super und der jetzt auch wieder. Worum geht's im Prinzip? Tom Cruise spielt Ethan Hunt, einen Agenten der IMF. Das ist so eine Geheimdienst, der unabhängig von der Regierung operiert, also unter keiner Aufsicht steht. Und in diesem Fall gab es eine böse Gegenorganisation, das Syndicate. Und niemand glaubt, dass die existieren. Und Ethan hat aber Beweise. Und wird die gerne verfolgen. Dann gibt's aber eine Anhörung vom US-Senat, wo der CIA-Chef sagt, die IMF soll aufgelöst werden, weil was die machen, wer Ghost Protocol gesehen hat, weiß vielleicht noch, dass der Kreml da in die Luft geflogen ist und irgendeine Atomrakete ein Gebäude zerstört hat, bevor es ins Meer gefallen ist und was weiß ich nicht alles. Und dann sagen die, okay, IMF wird aufgelöst. Und was das denn zur Folge hat, heißt, dass alle Agenten reinkommen müssen und Ethan Hunt flieht halt. Und dann findet er Beweise, dass das Syndicate existiert und stellt sich wieder sein Team zusammen. Viel mehr muss ich jetzt nicht verraten. Dann wird nach einem MacGuffin gejagt und wie das halt immer so abläuft. Ja. Es war großartig. Es war ein toller Actionfilm, der halt etwas mehr Tiefgang hatte als andere. Tom Cruise ist klasse. Ich habe keine Ahnung, wie es der schafft, dass er so gut aussieht. Also selbst wenn der halt da irgendwie durch Operationen oder sonst wie nachhelfen sollte, der Mann ist 62 geboren und der sieht halt da aus wie Wahnsinn. Und womit ja auch geworben wird, er macht alles dann selbst. Das hat, glaube ich, bei Mission Impossible 1 angefangen oder so. Dieser Szene, wo so ein großes Aquarium explodiert ist. Ziemlich ikonisch, wer den Film gesehen hat, wird sich erinnern. Und da hat der Regisseur damals gesagt, hier mit dem Stunt-Double, das sieht scheiße aus, wir müssen die Szene mit dir machen. Und das war der Punkt, ab da hat er halt immer mehr Stunt selbst gemacht und mittlerweile macht er halt alles. Das ist jetzt kein Spoiler, weil es die erste Szene im Film ist und auch schon im Trailer ist. Tom Cruise hängt an einem Flugzeug und versucht da reinzukommen. Das Flugzeug startet und das Flugzeug hebt ab und er hängt immer noch am Flugzeug und schlägt dann dagegen. Und das hat er wirklich gemacht. Es gibt ein Featurette, was ich verlinken werde, so kurz, wo man das halt sieht, wie das Flugzeug wirklich abhebt und Tom Cruise wirklich da dran hängt. Und allein das ist halt schon Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen anderen Film allein gegeben hat, wo so eine Szene drin war, dass da ein Schauspieler am Flugzeug hängt. Das war halt schon ziemlich Wahnsinn und genial gemacht. Also der Film lebt unter anderem von diesen Action-Szenen, die gemacht werden. Ich meine, bei Ghost Protocol war es, wo er außen an diesem Burj Al Sharif in Katar rumgeklettert ist und jetzt halt so Szenen, das ist schon extrem geil. Außerdem, was ganz cool ist, es ist halt nicht der Tom Cruise Actionfilm, sondern es ist ein Ensemble-Film. Es ist halt nicht Tom Cruise, nur es ist Simon Pegg, der einerseits Comic-Relief-Charakter ist, aber andererseits auch selbst da noch eingreift. Dann Jeremy Renner ist wieder dabei, der in Teil 4 ja eingeführt wurde. Bing Rames, der im ersten und im dritten, glaube ich, mitgespielt hat, ist jetzt auch wieder dabei. Und es gibt wieder eine Frauenrolle, gespielt von Rebecca Ferguson. Und da möchte ich nicht zu viel verraten. Die stiehlt nur ziemlich die Show. Und zwar, was mir auch da gut gefallen hat, also abgesehen, dass es ein Ensemble-Film ist, war, dass es auch wieder eine starke Frauenrolle drin war und es keine Liebesgeschichte gab. Da gab es, also es gab vielleicht so Andeutungen, dass die Interesse vielleicht aneinander hätten oder sich sympathisch finden, aber es gab keine Liebesgeschichte da drin. Und die hat halt ordentlich da auf die Kacke gehauen. Also die Kampfszenen, die hat mit die besten Kampfszenen in dem Film gehabt. Das war alles sehr cool. Und es gab eine Verfolgungsjagd. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich hasse Verfolgungsjagden. Ich kann die nicht mehr sehen. Jeder Actionfilm braucht so eine bescheuerte Verfolgungsjagd, wo Autos sich überschlagen und wo du dir denkst, 10.000 Leute kommen da, nicht 10.000, aber weißt du, LKWs überschlagen sich, Autos überschlagen sich, Leute sterben. Und der Film geht da überhaupt nicht drauf ein. Ist völlig egal, weil unser Held kommt ja durch. So ungefähr, ne? Und da gibt's auch eine Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Und oh mein Gott, das ist die beste Verfolgungsjagd, die ich je gesehen habe. Die ist, erstmal ist es cool. Ich finde, Verfolgungsjagden sollten jetzt nur noch auf Motorrädern stattfinden. Es sieht einfach viel geiler aus, wie die halt, die haben in, jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo das war, in Marokko oder so. Auf jeden Fall so ganze Straße, Autobahn abgeriegelt und dann fahren die Slalom, also mehrere Motorräder, Verfolgungsjagd durch, zwischen Autos durch und danach so eine Bergtalstraße in die Kurven und das ist so toll inszeniert, wie die Kamera drumherum fliegt und aufzoomt, reinzoomt und ich habe selten so eine coole Verfolgungsjagd inszeniert gesehen, das hat mir wirklich gefallen, das war saucool. Und wie gesagt, ich hasse eigentlich Verfolgungsjagden in den Filmen. Ja. Gibt's auch was Negatives? Ja. Ein paar Sachen sind zu lang. Es gibt zum Beispiel eine Szene, die spielt im Wasser und das zieht sich. Das hätten sie kürzen können. Vor allen Dingen, kennt ihr das, wenn es irgendwie so heißt, du hast dann 2 Minuten Zeit, in der Zeit musst du das und das erledigt haben und dann kommt die Szene und die dauert 5 Minuten und du denkst dir, hey, der ist schon 3 Minuten über die Zeit. So war das da auch so ungefähr. Ja, das war aber so ziemlich alles. Ansonsten war ich ziemlich begeistert. Gebe 8,5 Bananen. Ich bin mir unsicher, ob ich Ghost Protocol oder Rogue Nation zum besten Film machen werde. Ich habe mir jetzt vorgestern nochmal Ghost Protocol angeschaut. Vermische gerade in meinem Kopf die Handlung ein bisschen. Die sind beide top. Also ich weiß nicht, das ist dann, wer persönliche Meinung hat. Aber es sind halt sehr geile Actionfilme und der nächste kommt ja demnächst und solange Tom Cruise das noch machen kann, soll er gerne machen. Ich meine, sein ganzen Scientology-Quatsch ist halt eine andere Geschichte, aber der Typ ist ein geiler Schauspieler und er macht geile Actionfilme und gerne. So, also.
Ich bin ja schwer beeindruckt, wie begeistert du bist von wegen beste Verfolgungsszene, die du gesehen hast. Wow. Du hast
wirklich. Tausende gesehen. In Casablanca war das übrigens, fällt mir gerade wieder ein. Also die filmen auch on location. Ne? Das ist nicht vor Bluescreen oder sonst irgendwas. Die machen die Stuntszenen selbst und ein Teil der Handlung hat in Wien gespielt. Und dann waren die halt auch wirklich in Wien. Und ein anderer Teil hat in Casablanca gespielt. Dann waren sie auch wirklich da. Und in London. Also die fahren dann auch wirklich vor Ort. Und drehen nicht einfach nur in Toronto und sagen, es wäre New York. Wie das viele andere Serien oder Filme machen.
Ja. Pretty, du hast mich gerade ernsthaft beeindruckt und mich ins Grübeln gebracht, mir den Film anzuschauen. Wow, okay. Also, dabei mag ich nicht wirklich Actionfilme.
Es ist halt immer noch ein Actionfilm, aber es ist ein verdammt guter Actionfilm mit das Beste, glaube ich, was dieses Jahr rausgekommen ist. Ja. So.
Wollen wir über andere gute Dinge sprechen?
Das passt aber nicht zu unserem Sendungsplan. Weil als nächstes steht hier irgendwas von der Bahn.
Ach so, oh. Aber fahren die in Mission Impossible nicht auch mal Bahn vielleicht?
Nein, weil du gesagt hast, dass du über was Gutes reden willst. Da hab ich gedacht, das. Gut und die Bahn?
Das einzig Gute an der Bahn, ab und an, wenn man Glück hat, nämlich die Ansagen. Ich habe im Radio letztens eine Sendung gehört, da haben sie über die Bahnansagen gesprochen. Und zwar ist es eine Facebook-Seite, die tollsten Ansagen der Bahn sammelt. Zum Beispiel Dinge wie, was suchen wir schön? Leider sind wir langsam unterwegs, aber links sehen Sie die A40, da stehen die Autos. Also freuen Sie sich, dass wir fahren. Das ist zum Beispiel die Bahnansage des Monats, die immer gekürt wird. Andere sind zum Beispiel, das Klopapier ist ausgegangen. Wenn Sie ein größeres Bedürfnis haben, holen Sie sich bitte im Bistro Servietten. Ja, oder Klassiker, bitte einsteigen. Der Zug ist innen hohl und begehbar. Ja. Der Zug des Lokführers ist ausgefallen. Er kommt jetzt mit Taxi. So eine Dinge. Oder wir möchten das junge Paar im Wagen 33 darauf hinweisen, dass die Toiletten leider nicht paarungsgeeignet sind. Also es funktioniert vom Prinzip so, dass es immer Einsendungen gibt, auf Twitter oder auf der Facebook-Seite. Und von diesen Einsendungen wird dann irgendwann, wenn die gut sind, das gepostet von den Bahnansagen. Und es gibt immer eine Bahnansage des Monats. Ja. Cool. Und das ist echt ziemlich cool. So.
Ja. Aber das Einzige, was ich mir bei so Sachen dann halt immer denke, man weiß nicht, ob es dann halt wirklich stimmt. Das ist wie bei diesen SMS von gestern Nacht oder sonstige, so diese SMS-Dialoge und sowas, wo es manchmal auch gibt, wo ich mir auch denke, das ist extrem unterhaltsam und lustig, aber ich weiß nicht, ob das dann halt wirklich so stattgefunden hat.
Also es gibt so Klassiker, die scheinen wirklich gesagt zu werden. Zum Beispiel dieser hier. Sehr geehrte Fahrgäste, dieser Zug ist kein Adventskalender. Bitte benutzen Sie zum Einsteigen auch die anderen Türen. So. Also ich glaube, den sagen sie wirklich, der wird auch mehrfach gepostet, auch in verschiedenen Variationen. Und da kann ich mir vorstellen, das ist nicht so unfreundlich, das könnte der Lokführer sagen, die Situation entspannen und ein paar Fahrgäste zum Lachen bringen. Andere, wie mit dem Paar, das da in Waggon 33 Spaß miteinander hat, da denke ich mir auch so, na, wer weiß, ob das gesagt wurde. Aber es ist egal, es macht Spaß, das zu lesen. Ja, ja. Und man hat dann wieder nette Assoziationen mit der Bahn. Also guckt mal durch die Twitter Account und den Facebook-Account.
Ich sehe hier gerade auch zum Beispiel Einfahrt von Regionalexpress von Bielefeld nach Minden. Also von der Stadt, die es nicht gibt, zur Stadt, die es nicht geben sollte. Ja, schon ganz gut.
Ja.
Oder gut, dass da kein Blitzer stand. Ja, ist schon ganz, ich habe dich jetzt auch verfolgt.
Ja.
Ja. Ja, ich kann über so einen Scheiß ja auch immer lachen. Ich, wie gesagt, das war jetzt auch nicht negativ gemeint. Ich denke mir halt nur manchmal, das erscheint mir dann als zu witzig oder zu komisch und dann denke ich mir, ich weiß nicht, ob das dann wirklich so realistisch ist. Aber solange es unterhaltsam ist, warum nicht?
Ja. Ja, ganz unterhaltsam, oder wolltest du noch was sagen?
Und das ist einfach mal was Positives und ich glaube, das spricht auch einfach viele an, weil viele Bahn fahren. Und jetzt reden wir über andere positive Dinge.
Ja. Also ganz unterhaltsam, ist zwar ein bisschen plump manchmal, manchmal auch ein bisschen doof, aber es gibt so einen Webcomic, der eigentlich auch ziemlich simpel ist, wo dann immer so Sprüche drüber geschrieben sind oder drunter geschrieben wird oder eine kleine Handlung gezeigt wird und manchmal auch ein bisschen zum Nachdenken anregt, zum Beispiel ein so ein Comic, wo sich so Leute freuen, wir Menschen gelten als sehr intelligent, weil wir so clever waren, uns selbst zum Maßstab für unsere Definition von Intelligenz zu machen. Einfach mal so solche Sprüche oder ein Politiker, der da so vor einer Gruppe von Leuten steht, ich bin Politiker, den Rest glaubt ihr mir ja eh nicht. Eine mutige Rede. Ja, also das Ganze heißt islieb.de und ich fand es eigentlich mal ganz lustig, da so ein bisschen durchzuscrollen und ich habe mir das jetzt auch in meinen Feedreader reingepackt, um da mal auf dem Laufenden zu bleiben. Wie gesagt, manche sind auch ein bisschen stumpf, sag ich mal, aber trotzdem ein paar ganz okay waren schon dazwischen. Ja. Ist auch nicht immer nur so lustig, manchmal ist auch ein bisschen was zum Nachdenken vielleicht dabei, ja. Aber auf jeden Fall mal eine Empfehlung auf islieb.de.
IS, darf man die denn jetzt noch unterstützen?
Ja, die sind das ja nicht.
Na,
du weißt. Die sind ja nicht lieb.
Wieso? Zahnärzte sind auch nicht lieb.
Ja. Nein. Es ist ja nicht so, dass ich nicht eh schon Angst vor Zahnärzten hätte. Aber da geht's ja, glaube ich, auch nicht nur mir so, aber jetzt bringen die auch noch Löwen um. Wahrscheinlich hat das ja jeder mitbekommen. Ich erzähl's nochmal kurz. In Zimbabwe gab's einen Löwen namens Cecil. Da ist ein Zahnarzt aus Minnesota, glaube ich, hingefahren, hat $50,000 bezahlt. Dann haben sie den mit dem toten Tier aus einem Nationalpark rausgelockt, weil man in dem Park nicht jagen darf, haben ihn rausgelockt. Dann hat er mit Pfeil und Bogen auf den geschossen, ihn getroffen, verletzt, aber nicht getötet. Der Löwe ist abgehauen, 40 Stunden lang verfolgt, umgebracht, geköpft, gehäutet. Und dann haben sie festgestellt, dass er ein GPS-Halsband hat. Haben versucht, das zu zerstören. Und das ging aber nicht. Und das GPS-Halsband hat von der Uni, die da Forschung betrieben hat an dem Löwen, und der Löwe war auch einigermaßen bekannt, hat einen Namen gehabt, von Safari-Leuten wurde er beobachtet, gesehen und so weiter. Ja, und dann gab es da Ärger. Und das ist dann richtig ausgeartet. Also Medien haben darüber berichtet, alle möglichen haben darüber berichtet. Jimmy Kimmel hat sein ganzes Intro-Segment von der Sendung darauf verwendet. Habe ich auch verlinkt. Und ich habe mich danach gefragt, okay, der Zahnarzt ist ein Arschloch. Ohne Frage. Mhm. Und sollte auch gerichtlich, falls er belangt werden kann, irgendwie belangt werden. Allein diese Arroganz, $50,000 zu bezahlen, dahin zu fliegen und dann mit Pfeil und Bogen Jagd auf den Löwen zu machen, einfach nur um, ich hasse halt diese Jäger, die Jagd als Sport machen. Ja. Das widert mich halt regelrecht an. Diese ganz tollen und seltenen Tiere, wo dann aus Spaß als Sport gejagt wird, das ist halt, nicht, dass ich was gegen Jagd prinzipiell habe, die ist ja manchmal notwendig und nötig, aber dieses Sportjagen, dieses Trophäenjagen, das ist halt widerwärtig. Aber ich weiß halt auch nicht, ne? Die sind dann auch in Afrika, also es ist ja nicht prinzipiell verboten, man kann sich da Lizenzen kaufen und die sind da teilweise auf den Tourismus angewiesen. Aber ich weiß nicht. Es hat mich halt so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil einerseits heißt es natürlich, die brauchen Tourismus, die brauchen auch diese Touristen, aber dann denke ich mir, dann macht es doch anders. Es gibt, also diese Tiere versucht den Tourismus auszubauen, was Leute angeht, die sich die Tiere anschauen und sie nicht zwangsläufig umbringen. Und bringt das etwas mehr auf Vordermann, dass es mehr Geld abwirft und verwendet dann etwas Geld dafür, um professionelle Jäger dann die notwendige Jagd zu machen. Also es gibt Länder, wo das notwendig ist. Ich habe jetzt vergessen, was für eins war, aber da gibt es halt nachweislich, ist es für die Tiere besser, dass der Bestand der Löwen oder so da kontrolliert wird. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Löwen war. Aber lass das halt professionelle Leute machen, die das quasi als Job machen und nicht als Sport und mit Pfeil und Bogen, alter Falter.
Ja, das ist halt so, wo er sagt, ich bin jetzt hier mal wieder ganz nah an der Natur, ich mache was ganz Natürliches, nämlich einen Löwen aus dem Schutzgebiet jagen, locken, ihn 40 Stunden verfolgen und dann erlegen. Was ganz Natürliches, back to nature.
Ja, yeah, das ist halt, ach, nee, ja. Nee. Sorry.
Es ist unnötig.
Ja.
Ja. Also ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass es auch schon einige Male auf Twitter rumging, dass da irgendwie so eine Frau, die auch immer besonders sexy gekleidet war und so, auch viele Tiere auch teilweise mit Pfeil und Bogen irgendwie erschossen hat und dann da immer neben so lachend posiert hat, ne? Und auch teilweise seltene Arten von Tieren und so. Und da kriegt man auch irgendwie direkt einen Hass, oder? Und irgendwie kann ich auch mich gar nicht in die Reihen versetzen, wie man so werden kann. Oder dass man irgendwie so aufwächst, wo das irgendwie so als Sport gilt und wo man dann irgendwie so auf primitive Weise da zu irgendwelchen Tieren hinrennt mit Pfeil und Bogen und erschießt sie da teilweise qualhaft. Ja. Das geht gar nicht.
Wie gesagt, Jagd kann ich nachvollziehen, aber diese Sportjagd und Trophäenjagd, du bringst die Tiere um und dann?
Ja, nix.
Die essen die nicht, die machen sonst nichts damit.
Dann stoppen sie sich das schönste Teilchen aus?
Ja, genau, das ist halt, es ist halt widerwärtig, das ist halt wirklich widerwärtig. Aber der Antreppe, Ricky Gervais nimmt die ja dann, callt die dann auch aus. Ich glaube, unter anderem auch die du meinst, Markus.
Ja.
Weil Ricky Gervais ist schon, ja, wenn man dem auf Twitter folgt, bekommt man das halt mit. Was halt auch ein anderer Effekt, weil der Typ ist ja dann abgetaucht, nachdem das bekannt wurde. Mhm. Und mittlerweile gibt es wohl sogar ein Auslieferungsabkommen, Auslieferungsforderung von Zimbabwe nach dem, aber sie finden ihn halt nicht. Mhm. Aber es gab ja dann auch Peter, glaube ich, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, irgend so eine bekanntere Tierschutzorganisation, die unter anderem halt die Todesstrafe für ihn gefordert hat. So ungefähr, dass er halt aufgehängt werden soll. Und natürlich gab es dann auch Morddrohungen und alles Mögliche. Und das hat mich dann auch irgendwo erschreckt. Ich habe auch eine tierische Wut auf den, aber dann halt im Gegenzug für den, die, also ich weiß nicht, ich finde sowas gerät dann immer sehr leicht außer Kontrolle.
Ja.
Das ist auch irgendwie gerade so ein bisschen so eine Sommerloch-Story, finde ich.
Ja, halt auch, weil das ist dieses...
Es ist Politikpause, es ist nicht so viel los und wir brauchen jetzt was, worüber wir uns aufregen können. Jemand, den wir richtig so als Buhmann hernehmen.
Ja, es ist halt seitdem, es sind halt schon wieder andere Tiere noch da umgebracht worden und es gibt immer noch wildere und sowas, ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass er der Einzige war, der da hinfährt und sowas macht, sondern es gibt noch jede Menge andere, die das zurzeit auch machen.
Ja. Ja, und dann werden auch immer, was heißt unverhältnismäßig? Man kann natürlich so argumentieren, dass sagen, der hat ein Tier umgebracht, jetzt gehört er auch tot. Aber so ist halt unsere Gesellschaft nicht aufgebaut. Und dann, dass da solche Todesdrohungen und sowas, das geht da übers Ziel hinaus deutlich, finde ich.
Ja, und die Sache ist halt auch, ne, für den ist jetzt erstmal alles ruiniert. Was mir persönlich egal ist. Ja. Ich denke, mir geschieht im Recht. Was nicht gerecht geschieht, der hat halt auch zwei Kinder. Ich weiß nicht, wie alt die sind, aber angeblich lebt er ja mit seiner Frau und seinen zwei Kindern da in dem Haus. Ne? Für die ist das jetzt auch erstmal alles. Irgendwo sind die jetzt abgetaucht, nicht aufzufinden. Ja. Das ist ja jetzt auch alles vorbei. Und egal, wo die hinkommen, ne, die sind die Kinder vom Löwentöter und sowas.
Ja. Und ich wenn glaube, das legt sich auch wieder.
Ja, natürlich legt sich das auch wieder, aber überleg mal, wenn du jetzt ein Kind bist von, ich weiß nicht, sag mal 10, 11, 12 Jahren und muss dann in der Nacht- und Nebelaktion verschwinden. In den Nachrichten wird überall über dich berichtet. Auf den Zeitungsseiten bist du überall, als dein Vater überall zu finden. Es gibt Morddrohungen gegen ihn. Es gibt Polizeischutz, obwohl ja scheinbar niemand zu Hause war.
Die Patienten werden alle lästern.
Ja. Naja gut, die Praxis denke, kann er vergessen. Aber wie gesagt, um ihn, mir ist das egal. Also man soll ihn nicht umbringen, aber das für ihn erstmal jetzt die Kacke da am Dampfen ist, das geschieht im Recht.
Ja. Wahrscheinlich wollte er sich den Löwen ausgestopft mit aufgerissenem Maul über den Patientenstuhl hängen und dann sagen, mach mal A wie der Löwe.
So. Gott.
Ja. Ich denke, hey, was machen die Menschen denn mit diesen Trophäen? Wer will denn lauter Tierköpfe irgendwo?
Na, der ist in irgendeinem Jägerclub da in Minnesota, wo da mehrere von dem Pakt zusammen, sich zusammenschließen und sowas machen. Der ist ja auch schon mal verurteilt worden, weil er irgendwo gelogen hat, wo er einen Bär umgebracht hat, wo er ihn nicht hätte umbringen dürfen und sowas. Ja.
Aber das ist ja irgendwie auch gar nicht so selten mit diesen Trophäen, ne? Also bei uns war das ja auch früher so mit Hirschgeweihen, also nicht bei mir, also in Deutschland meine ich jetzt, ne? Dass viele über häufig irgendwo Hirschgeweihe hingen.
Und allein auch Elfenbein, wo Elfenbein überall verwendet wurde, zum, keine Ahnung, Besteck, Knöpfe, sonst was, lauter teure Sachen, wo Elfenbein für genommen wurde, bis das halt verboten wurde.
Klaviertasten, royale Stricknadeln.
Schalen von Rasiermessern.
Ja, siehst du?
Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, es läuft gerade eine US-Serie namens Zoo oder Zoo. Kennt ihr die zufällig?
Nee.
Nein.
Und das passt ganz gut zu dem. Deswegen habe ich gedacht, ich verbinde das nochmal. Erstmal ein Einspieler.
Yesterday afternoon, two adult lions escaped from the zoo and killed several people in Los Angeles.
For centuries, mankind has been the dominant species. We've domesticated animals, locked them up, killed them for sport. But a series of recent events seem to suggest all across the globe, animals have decided no more. And so we were hired, a team of people from different backgrounds, with different specialities. An expert in animal behavior, a journalist, safari guide, foreign intelligence agent, and a veterinary pathologist. Our task, to find out what is happening with the animals, why it's happening, and how to stop it.
I think these animals are communicating with each other long distance.
Yeah. Da geht's im Prinzip drum, die Prämisse ist, dass die Tiere zurückschlagen. Dass auf einmal irgendwas passiert, wo, also wir sind am Anfang an verschiedenen Orten. Wir sind in Afrika bei einer Safari, wo auf einmal eine Safari-Gesellschaft von Löwen angegriffen wird. Und die Löwen sich halt auch nicht so verhalten, wie sie sich sonst verhalten. Ne? Die machen halt regelrecht Jagd und sind verschiedene im Rudel, die dann vorgehen und sowas. Wir sind in den USA, wo aus irgendeinem Zoo Löwen ausbrechen und Menschen angreifen, wo alle Katzen weglaufen und sich in einen Baum verstecken, wenn Bäume voller Katzen sind, wo Fledermäuse kleine Flugzeuge angreifen, dass Flugzeuge abstürzen, wo ein Hund durchdreht. Also wie gesagt, Tiere drehen durch und scheinen sich zusammenschließen und miteinander zu kommunizieren und sich aufzulehnen gegen ihre Gefangenschaft, gegen das Jagd auf sie gemacht wird. Und wir lernen verschiedene Charaktere kennen. Ich könnte die Schauspieler jetzt nennen, aber die sind alle nicht so bekannt. Man kennt vielleicht ein, zwei vom Sehen, wie James Walk oder Kristen Connolly, aber das sind halt so Seriengesichter. Also, ne? Und wir wechseln dann ständig hin und her zwischen Afrika, Amerika, Frankreich, Tschechische Republik, glaube ich. Und nach ein paar Folgen werden die zusammengeführt und bilden dann ein Team. Vom französischen Geheimdienst, interessanterweise angeführt. Nicht vom US-Geheimdienst. Und dann ermitteln sie halt, versuchen da, was passiert. Wie ist das vor? Also erstmal glauben sie da nicht alle dran, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Und ja, dann versuchen sie halt zusammenarbeiten, fliegen an unterschiedliche Orte, nach Rio, nach sonst wo und so weiter und versuchen es zu untersuchen. Und zwischendrin gibt es Einspieler von anderen Orten, wie zum Beispiel eine Forschungsstation in der Arktis, die mit Solarpaneln arbeitet. Und auf einmal kommen Fledermäuse und landen auf den Sonarpaneln und denen geht dann der Strom aus. Ja, oder Antarktis, da irgendwo im Eis.
Wie leben denn da die Fledermäuse?
Was weiß ich. Ich habe das nicht so hinterfragt.
Okay.
und oder wir sind mal irgendwo in einem Haus, wo auf einmal ein Bär ins Haus reinkommt und die Leute dann anfällt. Was nicht mit unseren Hauptcharakteren zu tun hat, sondern einfach nur so Episoden sind, wo wir andere Stellen sehen, wo Tiere ausflippen. Ich weiß noch nicht genau, wo das hinführt. Mir gefällt allein diese Prämisse erstmal, dass du halt einen Gegner hast, wo du nicht weißt, wie die kontrolliert werden und wie du dagegen vorgehst, weil es gibt auch noch keine Lösung. Also eventuell steht damit so eine große Firma dahinter, so die so unter anderem auch Lebensmittel für Tiere und Arzneimittel für Tiere und sowas herstellt, dass die das ausgelöst haben könnte und Verschwörungen und sowas könnte da alles noch mit reinspielen. Aber das ist erstmal ein Gegner, wo du nicht weißt, wie du vorgehst. Also gegen alle Tiere, wo alle Tiere sich gegen die Menschen auflehnen, ist interessant zu sehen. Und es sind halt ungewöhnliche Charaktere und es spielt nicht alles in den USA ab. Das finde ich auch ganz interessant. Das ist, sondern es weiß, es ist so ein globales Problem. Sonst ist irgendwie, oh, die Welt ist vom Untergang bedroht, aber wir sehen nur, was in den USA passiert. Und nur die USA haben die Lösung. Mhm. Und nur die USA können die Welt retten. Und da halt nicht, da hast du halt jemand aus Afrika, da hast du auch Amerikaner, aber da hast du auch Französin und das findet alles nicht nur in den USA statt, sondern Japan, Rio, Afrika, ja, bis jetzt. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht, aber ich finde es bis jetzt interessant und bleib da auch dran. Und ich habe halt gedacht, das passt ganz schön mit dem, ne, mit dem Löwenmörder. Und dann gibt's halt eine Serie, wo die Löwen dann zurückschlagen.
Ja. Jetzt weiß ich, warum Anton aus dem Fenster springen wollte. Der Kater wollte zu den anderen Katzen in den Baum.
Oh, da sind ja welche.
Und ich fand's halt am Anfang cool, dass ich glaube, erst in der dritten Folge oder so findet dieses Team dann zusammen. Am Anfang habe ich gedacht, sind wir jetzt an verschiedenen Handlungsorten, wo die einzelnen Leute da rummachen und kommen die nie zusammen oder wann kommen die zusammen? Und es war halt auch ganz cool, dass das gedauert hat, bis sie sich dann so gefunden haben.
Ja.
Wie gesagt, wer sehen will, wie Tiere zurückschlagen, Zoo.
Cool.
Zoo. Ja.
Ganz gut. Schön cool. Wer weiß, wer sehen will, wie Drogen zurückschlagen, Weeds. Weeds. Nein. Ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen
haben. Ja, ja. Haben. Connor hat in einer der ersten Folgen, glaube ich, drüber gesprochen. Ich habe auch schon mal drüber gesprochen. Markus, glaube ich, auch. Okay. Also du musst Connor jetzt nicht großartig auf den Inhalt eingehen. Das wollte ich damit sagen.
Ich weiß nur, Connor hat darüber mal geblockt und das Connor blockt ist ja auch irgendwie schon ein bisschen her.
Ja, jetzt blockt er über Menstruationsprobleme und Wechseljahre und sowas.
Er ist einfach schon in dem Alter, da kann man nichts machen. Naja, Weeds, ganz kurz, spielt in Amerika, mittelständische Hausfrau, Mann stirbt unerwartet, Nancy Boldwin muss alleine dafür sorgen, wie Boldwin, dass der Lebensstandard nicht absinkt und irgendwie Geld verdienen, aber das ist nicht so einfach und so wird sie zur Drogendealerin. Erstmal nur Marihuana in Staffel 1, ob was anderes noch kommt, weiß man nicht, aber dem Namen Weeds zufolge, keine Ahnung. Und sie lernt dann halt so kennen, wo kriege ich das her, wie verteile ich das, Kontakte mit der Polizei, andere erfahren davon, ein bisschen Ärger in der Familie und es ist sehr nett gemacht. Eine Staffel hat 10 Folgen, eine Folge so 20, 25 Minuten, das ist genial, optimale Länge. ja, und es ist auch relativ spannend gemacht. Man hat so diese typischen Kleinstadt-Amerika-Charaktere, so die bitchy Nachbarinnen, unglückliche Ehen, dann typische Teenager-Beziehungen und wie die sich gut oder schlecht auswirken, korrupte Polizisten.
Also wieder das Little Houses, Little Boxes.
Ja, genau. Also es ist eigentlich alles das Gleiche. Alle die gleiche Bildung, alle die gleichen Jobs. Die denken nur, sie sind individuell. Es ist sehr schön gemacht. Jetzt nicht aufregend, aber es ist auch so entspannend.
Es ist eine großartige Serie. Da hast du noch ein paar tolle Sachen vor dir. Und ich mag Mary Louise Parker, die Hauptrolle da spielt.
Ja,
total. Als Schauspielerin. Und auch diese Mischung aus Comedy und Drama. Ich habe in der Vorbereitung, weil ich ursprünglich noch einen Einspieler machen wollte, habe ich zeitlich nicht geschafft, mir den Trailer für die DVD der ersten Staffel angeschaut, wo das halt so als reine Comedy-Serie vermarktet wurde. Und wenn man die Serie halt kennt, weiß man, das ist halt nicht der Fall. Natürlich gibt's da Comedy-Elemente, aber es wird später auch Drama-Effekt und wie sich das alles noch weiterentwickelt, ohne dich jetzt zu spoilern, ist halt ja sehr lustig, dass sie es am Anfang so als Comedy-Serie, reine Comedy-Serie verkauft haben. Und noch ein Fun-Fact, die Serie geschrieben hat, Jenji Cohen, ist auch die Showrunnerin oder die Serienentwicklerin von Orange is the New Black.
Ah, deshalb haben sie mir das vorgeschlagen wahrscheinlich.
Ja.
Ja, ich bin auch sehr begeistert. Und ein Fun-Fact, der euch wahrscheinlich spoilert, aber es ist nicht schlimm, schon in der ersten Folge wird gestrickt. Und zwar von der Pidgey-Nachbarin. Ja. Aber die, ich glaube, die kann das nicht wirklich gut. Das war so langsam. Naja, aber schön, dass sie das integrieren. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der sich mit einem Messer rasiert. Darauf warte ich dann und gucke die Staffel 2.
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, es ist so lange her, dass ich die Serie gesehen habe.
Ach. Ja, aber es ist auch wunderschön, wie einem gezeigt wird, was alles für Klischees gibt. So von wegen Hauptsache, nach außen ist alles schön. Oder es gibt diese bitchy Nachbarin hat ein übergewichtiges Kind und terrorisiert diese Tochter regelrecht. Von wegen, wenn du nicht so aussiehst, wie die Gesellschaft es von dir erwartet, erreichst du auch im Leben nichts. Und das ist so unglaublich kaltherzig, wie sie da ihrem Kind gegenüber ist. Es ist schon fast wieder schön, das zu sehen. Also. Wisst ihr, wie ich das meine? Lustig, ja. Fast schon.
Das hat man nicht gesehen. Also ich glaube, ich habe 2 Folgen mal gesehen, aber ich muss hier auch nochmal reinschauen.
Ja, ist sehenswert. Und die Folgen sind kurz. Und es gibt kein eingespieltes Lachen im Hintergrund.
Wichtig. Ja, und lohnt sich auch dran zu bleiben.
Bisher 7 von 10 Bananen nach der ersten Staffel. Cool. Also es ist nicht so, dass ich denke, oh mein Gott, ich muss die nächste Folge sehen. Es ist nicht so der krasse Cliffhanger, weißt du? Wie manchmal bei Orange is the New Black, wo man sich denkt, oh mein Gott, jetzt die nächste.
Obwohl es später noch ein bisschen mehr anzieht, aber ja, das ist halt, man kann das mal so zwischendrin gucken und dann ist schön. Also wem auf jeden Fall Orange is the New Black gefällt, der kann eigentlich auch mit Weeds nicht viel falsch machen.
Erst wird gedealt und dann kommt die Knast-Serie.
Ja. Und dann nähen wir unsere eigene Unterwäsche.
Oh ja, kann ich die auch stricken? Verkauft die? Nähen geht schneller. Für den Erfolg, ja.
Ja. Gut, dann war's das für heute, oder?
Ja.
Ja.
Eine aufregende Sendung mit Löwen und sich aus dem Fenster stürzenden Katzen und britischen Essen und Schimmelpilzen.
Ja, jede Menge Action.
Ja.
Und Action. Action-Szenen, Action, Action, Action.
Im Übrigen, ich habe eben den Witz gemacht mit Connor seinem Blog, aber das haben wir ja, glaube ich, in der Pre-Show das letzte Mal oder das vorletzte Mal drüber gesprochen. Das hat ja niemand mitbekommen. Connor hat früher mal einen Blog gehabt, den hat er aufgegeben. Die URL wurde von jemand anderem übernommen und jetzt wird halt auf seinem Blog mittlerweile über Wechseljahre und Menstruationsprobleme und so Sachen geschrieben. Ja, jetzt musste ich mal
den Witz erklären. Das ist doch schön. Endlich mal ein ordentliches Thema auf seinem Blog.
Natürlich, Connor wollte trotzdem mal von unserem Blog die URL wegmachen, damit die Leute sich nicht wundern, wenn sie draufklicken.
Ja, zum Beispiel gibt es ja dann das spannende Thema, einen plastischen Chirurgen suchen. Diese 15 Fragen sind wichtig.
Oh Gott. Ja, gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.